Dieses, ich habe positive Fantasien, ich muss es mir nur vorstellen, ich muss es mentalisieren, das ist, glaube ich, weit verbreitet als Idee, wie so eine Vision oder so ein toller Weg anfängt.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, aber schau mal hier in der ersten Reihe, da ist ja schon, und dann ist aus den ersten Lacher. Und dann haben wir so alte Nummern gemacht, die wir früher mal zusammen gespielt haben. Tanze zusammen mit mir, rückwärts gesungen und so. Ne? Heißt übrigens, Etzenhard Atmas den Rim.
Aber auch da dann gemerkt, gut, jetzt im Verlag war's mal der Assi, aber der Weg da nach oben ist lang und wer weiß. Und wenn du dann jetzt irgendwie ein bisschen was anderes erleben willst und mehr Möglichkeiten dir schaffen willst, dann war einfach ganz klar, du musst es machen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, ich grüße dich.
Atze, hallo.
Wo erwische ich dich
heute?
mein Gefühl, totale Erschöpfung bei gleichzeitig totaler Gesundheit. Also das heißt,
habe ich schon mal gehört von dir.
Ich bin schon einigermaßen durch, sehe aber sehr gesund aus, weil ich auf diese ganzen alkoholischen Getränke verzichte.
Da bist du mir einen Schritt voraus, weil mein Gefühl heute ist Vapor. Wie stehst du zum Thema Vapen?
Hilf mir auf die Sprünge. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Okay, da bist du ja streng genommen ein bisschen älter als ich. Der neue Teenie oder hippe Junggebliebene wie ich, wir rauchen ja nicht mehr, wir vapen ja jetzt. Das ist quasi im Prinzip, Markus Krebs hat das, glaube ich, mal so schön gesagt, oder Thorsten Sträter, die Leute, die diese nicht E-Zigaretten, sondern diese fetten Vaporizer hatten, das sieht so aus, als würde sie irgendwie so eine externe Festplatte nuckeln. Das gibt es jetzt in vermeintlich cool. Und ich finde sowas natürlich eigentlich total scheiße. Und das ist ja so, weiß nicht, Geschmacksrichtung grüner Apfel bis Wassermelone.
Ja.
So eine Shisha-Bar für die Hosentasche. Und bin ja auch wirklich nicht nur kein Raucher, sondern denke jedes Mal, Mann, was tut man sich da an?
Ja, ja.
Und jetzt hatte ich ja Geburtstag, 35. Werdet ihr nächste Woche davon ausführlicher berichten müssen, weil wir heute sehr schnell in unser Thema, in unsere Folge rein wollen.
Ja,
da musst dir kurz sagen, Vapen war meine neue Experience. Und davon werde ich, werde dir nächste Woche ausführlich berichten, bitte informiere dich. Das muss auch in dein Programm, weil musst du am Puls der Zeit sein.
Ja, ich spreche ja schon über Twitcher im Programm.
Gut.
Und Gamer und dann fehlen mir nur noch die Vapen.
Ja, die Vapor noch mit dazu, dann ist das rund. Abgesehen davon bin ich voller Vorfreude, denn wir haben heute einen Gast und das ist nicht irgendwer.
Ich muss dir auch mal eben was sagen, weil...
Entschuldigung, ich dachte, du warst schon durch mit deinem, dir geht's super und...
Nee, ich wollte dir ganz kurz vorlesen, ich habe gespielt in Bensheim,
ja.
Darmstadt die Ecke, sozusagen Frankfurt-Darmstadt, und die Überschrift der Kritik von dem Samstagabend war: Atze Schröder in Einhausen, also ist der Stadtteil, ne?
Aha.
Intellektuell und mit Taktgefühl. So.
Sag mal.
Das sind Töne,
das
die ich
ja
so
krank.
Noch gar nicht kenne.
Richtig krank. Jetzt frage ich mich, ob dir als Bühnenfigur Atze dieser Podcast hier also gut tut oder doch schadet.
Es kommen auf jeden Fall eine Menge HörerInnen aus diesem Podcast. Wirklich.
Ja.
Und ich werde jetzt sogar angeschrieben, dass ich mich erkläre, das hatte ich zum Beispiel am Samstag, schrieb eine Hörerin von Betreuten Fühlen, ich höre euch regelmäßig, war jetzt auch mal in deiner Vorstellung, genau in dieser, und habe sehr viel gelacht, fand es auch super, aber wie kommst du damit klar, dass du diese zwei Welten vertrittst?
Ja.
Weil ich bin ja dann schon, sagen wir es mal vorsichtig, etwas handfest im Programm. Ne?
Ja.
Und
ja.
Ich ziehe ja nicht nur die Männer durch den Kakao, sondern die Frauen müssen ja auch dran glauben. Ja, und dann konnte ich relativ schnell antworten, weil du kennst mich, du kennst jetzt die Hintergründe. Ich mache mich ja über sowas lustig, wenn man so Vorurteile hat. Ich habe eine Nummer, die geht nur über Vorurteile und die ist schon hart. Die ist schon hart an der Grenze, wo die Leute immer so, oh, und so. Und dann sage ich, ey Leute, hier geht's drum, dass man mit dem arbeitet, was man hat. Also ich sehe in der ersten Klasse im ICE sehe ich eine dicke Chinesin, wo ich schon sage, siehste, das ist schon falsch, ne? Nur weil die Schlitzaugen hat, das kann ja auch eine besoffene Holländerin sein. Und so an jeder Stelle denkst du, und dann sag ich, ich nehme doch immer nur das, du kannst ja nur mit dem arbeiten, was du hast. Deswegen ist Bildung ja auch so wichtig.
Ja, okay. Ich habe von Matt Rife, das ist so ein Stand-Up-Oberstar aus den USA, der irgendwie, glaube ich, nur über TikTok groß geworden ist, wo es auch so Kritiken in der New York Times gab, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass der jetzt überhaupt damit so Reels so nach oben gespült wird und mit seinem mittelmäßigen Programm jetzt ein Netflix-Special bekommt.
Ja, ja.
Der startet auch mit so einer häuslichen Gewaltszene Und das ist mir so klar geworden, weil der Saal lacht, ne, und alle lachen. Aber ja, da habe ich so gemerkt, boah, das ist nichts mehr für mich. Und das wäre es bestimmt mal gewesen. Und ich will dir jetzt auch nicht, haben wir auch schon hier oft genug gesagt, irgendwie den moralischen Finger heben, wie letztens bei der Kuh haben wir das gesagt, sondern... Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das kann auch ganz schnell so kippen, dass man immer sowas sagt wie, ja, darüber dürfen wir ja nicht mehr lachen und dann zitiert man so um die Ecke und dann ist es doch wieder plötzlich so ein Witz auf Schlitzaugenniveau und das macht, das kann ich nicht.
Nein, es ist ein, ich weiß, ich gebe dir recht, 100% und deswegen habe ich auch so an der Nummer gearbeitet. Es muss ganz klar werden, worüber man spricht. Und das funktioniert auch. Ich habe da vorher wirklich Bauchschmerzen, aber es funktioniert und die Leute sehen auch, worüber ich spreche. Und wie bescheuert das eigentlich ist. Und darum geht's ja auch. Dass ich auch wirklich sage, man braucht eine ironische Distanz dazu, aber man muss auch drüber sprechen. Und wenn ich sage, viele sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt, dann spreche ich halt mehr übers Denken und nicht übers Sagen.
Ich meine, die Zeitung hat's dir attestiert. Intellektuelle mit Taktgefühl. Wahnsinn. Was soll noch kommen? Ja, was soll da noch kommen?
Tag vorher aus Lippstadt war, wer noch kein Fan war, war es nach 2,5 Stunden. Die Leute rasten aus.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Und ich bin noch gar nicht fertig mit dem Programm. Das kommt dazu.
Oh Gott. Oh Gott, der Druck auf mich wächst. Ich hätte gerne mehr Atze-Fans im Publikum. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich sage dir, wie es ist. Ich muss mal ehrlicherweise auch Statistiken erheben. Ja, ich frage immer auch, wer hört Betreutes Fühlen, wer ist da? Und dann geht immer so ein Raunen durch den Saal. Aber längst nicht jeder übrigens. Also da war ich auch, finde ich auch irgendwie schön, dass auch so eine Vielfalt ist. Aber die es hören, sage ich denen immer, wie schön das ist, euch mal in echt zu sehen. Weil ich hocke immer bei mir im Kleiderschrank, damit die Akustik besser ist, schwitzend über meinen 70-Seiten-Dossier, am besten Unterhose, weil ich sonst komplett wegswette, während ich mir dich in so einer mallorquinischen Hängematte entspannt vorstelle. Und dann hast du ja keinen als diese Schrankwand vor dir. Diese Leute in echt zu sehen, bleibt mit das Schönste. Naja, jetzt vape ich erstmal noch einen Zug aus meinem neuen Watermelon Vapor und sage, Atze, wir wollen und müssen rein, denn ich habe es eben schon anreißen wollen oder platzieren wollen. Wir haben einen Gast. Wir rollen heute den roten Teppich aus für Philipp Westermeier.
Ja.
Der wahrscheinlich in vielen Köpfen schon so einen Klick macht, falls noch gar nichts klickt. OMR, ehemals Online-Marketing-Rockstars, das ist quasi ein Multifunktionsunternehmen, muss man sagen. Und auch genau darum, nämlich Unternehmertum, aber nochmal mehr den Mut finden, das sich zu trauen, was man machen will, soll es gleich gehen. Der Typ ist gefühlt auch Multitalent.
Auch einer der ersten Startups Podcaster gegründet, in
Deutschland. Einer der ersten Podcaster in Deutschland. Er hat, finde ich, auch einen ganz interessanten Familienhintergrund. Mutter Grundschullehrerin, Vater selber, selbstständig Unternehmer, wohl aber nicht so erfolgreich. In seinem Philips-Unternehmen arbeiten heute über 400 Menschen. Der macht ein Festival in Hamburg. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? OMR-Festival. 72.000 Leute sind letztes Mal hingekommen.
Und wir reden als Speaker da, ja.
Und wer nicht alles. Wir reden über Unternehmertum. Ja, ich glaube, das war uns beiden auch eine wichtige Folge, weil Unternehmertum in unserem Leben immer eine Rolle gespielt hat, zum Teil noch tut.
Ja, und wer sich jetzt gleich auch mal wundert, warum wir dieses Thema behandeln, weil es ist so ganz anders als das, was wir sonst so machen, auch vom Gesprächsverlauf, auch von den Schwerpunkten. Leon und ich und dann auch Philipp haben uns überlegt, dass ja vielleicht der ein oder andere mit dem Gedanken spielt, sich mit irgendwas selbstständig zu machen oder vielleicht auch nebenbei unternehmerisch tätig zu werden. Und darüber sprechen wir auch, wann dieses Verändern stattfindet, wann man springt, wann geht man dieses Risiko ein, sich selbstständig zu machen. Und das fanden wir auch unter psychologischen Gesichtspunkten interessant, sich selber mal damit zu konfrontieren, mit dieser Frage.
Die Folge wird anders, aber ich glaube, sie wird, auch weil wir natürlich durch Philipp interviewt werden, ein Stück weit, das ist ja seine Rolle in seinem Podcast, sie wird deep. Insofern, lass uns rein.
Ja, hinein ins Vergnügen. Viel Spaß dabei.
Ja, es ist unüblich heute in beiden Formaten, weil wir über Unternehmertum sprechen, wo wir jetzt erstmal denken können, was hat das mit Fühlen? Unser Podcast Betreutes Fühlen redet ja eigentlich über Emotionen und Psychologie. Was hat es damit zu tun? Jede Menge. Gerade auch für Menschen, die jetzt vielleicht erstmal sagen, boah, Unternehmertum, das wäre ja gar nichts für mich. Wartet mal ab. Plus du, der du normalerweise den Gästen die Fragen stellst, musst heute auch vorn karren, weil wir haben jede Menge Fragen an dich. Und ich habe eine Szene, die habe ich mit großer Begeisterung gelesen. Das hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben. Sein erster Job führte ihn als Vorstandsassi zu Gruner. Und ja, es war 2006. Die erste Welle deutscher Startups fing an und Westermeier saß im Meeting, als die Gründer von StudiVZ ihre Idee pitchten.
Nee.
Warte, jetzt geht's weiter. Kurz danach kaufte der Holzbrink Verlag, wir erinnern uns, das damals populäre Netzwerk StudiVZ, ich habe so geliebt, auch SchülerVZ, für, und das fand ich krass, 100 Millionen Euro. Die haben da total drauf gesetzt. Jetzt kommt ein langer Bindestrich, übrigens alles aus dem Forbes Magazin. Westermeier war inspiriert. Da habe ich mich gefragt, wovon? 100 Millionen oder so ein Social Network zu verkaufen? Damals ja noch alles sehr neu. Es gab zwar schon Facebook, aber wir waren alle auf StudiVZ, haben gegruschelt, hatten irgendwelche Gruppen. Es war eine ganz andere Zeit. Was hat dich da angefixt und was ist wahr daran, was hier steht?
Also die Geschichte ist wirklich wahr. Ich saß damals, musste als Assi mit Krawatte und Anzug mit dem Meeting und dann kamen halt die ungefähr gleichaltrigen Gründer damals vorbei. Also wir reden 3, 24 oder 25 waren wir so. Und haben dieses StudiVZ, was ich natürlich als Nutzer auch kannte, weil ich ja privat da auch schon war und dachte, wie geil ist das denn? Und das gab es aber erst ein halbes Jahr oder so zu dem Zeitpunkt. Und dann kamen die und haben aber schon, so wie das damals war, gesagt, Mensch, hier, liebe Verlage, ihr könnt das gerne kaufen. Das ist ja die Zukunft der Medien. Und dann saßen wir da in diesem Meeting, also mein Chef und noch andere Kollegen, und haben dann uns das angehört und haben dann gestaunt, was da für ein Preis aufgerufen wurde, weil das verdiente noch kein Geld, aber wir waren junge Typen und dann hieß es ja 60, 70, 100 Millionen soll es kosten.
Ganz kurz, Atze, 23, 24 waren die.
Ja, ja, ja.
Würdest du dich trauen, bei so einem Weltunternehmen wie Bertelsmann, Gruner und Jahr gehört zu Bertelsmann, da reinzugehen und zu sagen, ey, ich habe hier eine Webseite, die verdient noch kein Geld, ich hätte gerne 60 bis 100 Millionen.
Nein,
was ist das für Cojones, meine ich? Also das
nein, eine gewisse Furchtlosigkeit und vielleicht, ich will nicht sagen Respektlosigkeit, aber eine gewisse Lockerheit gehört sicher dazu. Und das spürt man bei Philipp ja auch. Bei ihm hat man ja immer das Gefühl, dass er, ist ganz egal, ob da jetzt Elon Musk oder der Bratwurstverkäufer an der nächsten Ecke. Ich vermute mal, dass du dich mit beiden ähnlich unterhalten würdest und auch deren Geschäft nachspüren würdest. Es gab ja hier in Münster, wir sitzen gerade in Münster zusammen im Studio, gab es doch diesen Bratwurstverkäufer, der sein Ding...
Konopke.
Nicht
Konopke, ist in Berlin.
Der hätte den Grill doch immer so umhängen, weil er kein...
Ach so, der.
Ich vermute mal, damals hättest du dich auch mit dem unterhalten, wie er auf die Idee gekommen ist.
Ach so, aber heute noch. Also ja. Ich bin ja generell an Geschäftsgeschichten sehr interessiert.
Ja.
Aber man muss sagen, irgendwie zu deiner Frage, Leon, ich fand das damals natürlich auch beeindruckend so, ja. Aber es war jetzt fast schon normal. Also was jetzt für normale Menschen verrückt klingt, das Umfeld war halt so. Es gab ja damals gerade Facebook, die total wertvoll geworden sind im Hintergrund, und man sah die Nutzerzahlen, man sah, Millionen Menschen nutzten jetzt StudiVZ, noch mehr Menschen nutzten Facebook. Also das Umfeld war jetzt davon schon überrascht, aber nicht komplett nach dem Motto, die sind jetzt ja weltfremd. Das war, und man hat sie auch hinterher gesehen, das wurde dann ja wirklich nicht an Gruner & Jahr verkauft, sondern es dauerte noch zwei Monate, hat sich jemand anders gekauft, der Holzbrink Verlag. Und dann waren die Jungs und deren frühe Investoren waren dann alle Multimillionäre. Und
also in der Szene selber war es so, dass so Summen schon gar nicht mehr so ungewöhnlich waren.
Wir kommen ja aus der Nullerblase, die schon so ein bisschen geplatzt war mit AOL.
Genau.
Und hast du nicht gesehen?
Das war dann schon alles natürlich einmal durch und ja. Einmal sozusagen, ja. Man sagt ja der Internetwinter oder so, der ganz kalte Winter. Aber dann ging das schon wieder los. 2006, 7, 8, da war dann so Web 2.0, StudiVZ, Facebook, das kam schon alles.
Aber AOL war schon für eine Mördersumme verkauft.
AOL war auch schon verkauft, also diese Summe waren halt immer auch bezogen auf die Nutzerzahlen. Man hat dann mal gesagt, guck mal, ja. Wenn man das dann irgendwie ausbaut, dann kann man mit einem Nutzer so und so viel Geld verdienen, weil der wird dann irgendwie beworben von Anzeigenkunden oder man kann dann von dem Geld verlangen. Und so war das, waren die Summen im Raum. Natürlich war das irgendwie krass und auch für junge Leute war das so, man saß daneben und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Also, so, wie geht das jetzt? Und meine Inspiration bezog sich wirklich natürlich auf beides. Also ich fand das Produkt schon toll, also da die Plattform zu gestalten, auf der alle rumhängen, ja. Ist ja schon cool. Und sich zu überlegen, guck mal, jetzt mal, alle reden von Gruscheln, das hab irgendwie ich mir jetzt, so ging's in den Messern.
Das hab ich mir überlegt, ey. Das muss so eine besoffene Marketinggruppe gewesen sein.
Das ist so, wie wir es
unter Tisch angegrabbelt haben.
Euch auch geht, wenn irgendwie dann Leute eure Gags irgendwo erzählen oder eure Story. Man gestaltet was die Leute erreicht und begeistert und wo die Leute Spaß dran haben. Das hat mich schon total fasziniert, wie die das gemacht haben, wie schnell das dann so groß geworden ist. Und ehrlicherweise natürlich auch, dazu sitzt mit 25, hatte irgendwie noch Schulden, so also vom Studium. Und die Typen gehen da jetzt raus und haben halt Millionen. Also natürlich, aber ich sitze hier auf der falschen Seite des Tisches. Ich will da auch hin. Also das war schon klar.
War das einer der Impulse?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir wollen über Unternehmertum heute ein bisschen reden. Eine gewisse Gier ist da Teil. Ja. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Da muss man dann auch mit managen, sich selbst beobachten und überlegen, wie kriege ich das in den Griff oder wie was davon ist gut und schlecht und wie weit ist man bereit zu gehen, all die Fragen. Aber das, wenn man jetzt nur aus, ich hätte jetzt mal Lust, es wäre ja schön, wenn ich jetzt ein bisschen Geld bekäme, wird es nicht gehen. Ne? Und das ist dann nicht der Antrieb meistens.
Ja, und gleichzeitig sitze ich da aber oft vor und denke, das ist ein Riesenproblem.
Ja, also, meinst du, weil das Wort Gier so negativ konnotiert ist?
Nicht Gier, sondern, also Gier, wie du es jetzt beschreibst, klingt für mich nach stark motiviert. Ich will da unbedingt was erreichen, will was vorwärts treiben, aber am Ende will ich auch die Kohle dafür haben und ich will auch richtig viel Kohle dafür haben. Da könnte man jetzt sagen, das geht dann vielleicht einher. Mein Eindruck ist manchmal, dass dieses, die Gier kennt keine Grenzen.
Ja, das ist natürlich drüber, ne? Aber, ja, aber das, so eine Mischung es gibt jetzt, wenn man über Unternehmertum redet, ganz viele Argumente, aber auch häufig Leute, die aus kleineren Verhältnissen kommen, die halt keine Kohle haben, die halt irgendwie es noch sich beweisen wollen. Das ist jetzt für mich auch irgendwie alles unter dem Begriff Gier, die irgendwie sagen, ich will jetzt auch mal was abhaben vom Kuchen oder so, alleine komme ich nicht weiter. Ich muss mal was probieren. Und das ist, glaube ich, schon für viele ein starker Antrieb. Und das war es für mich auch. Also ich hatte jetzt, mir war klar, ich habe jetzt nichts zu erben. Und wenn ich irgendwie jetzt da weiterkommen will, dann muss man sich da schon mal sowas trauen oder so, auch sowas probieren. Ja. Und das ist der Antrieb. Also Gier ist dann vielleicht jetzt auch bewusst ein bisschen negativ formuliert. Ja. Aber ich glaube, eine gewisse Gier in diesem System, kann man ja gleich sofort zu den ganz großen Fragen kommen, ist nicht verkehrt, solange es reflektiert bleibt und man irgendwo auch noch reguliert ist.
Ja. Wir können ja heute mal über die genaue Definition auch diskutieren. Im Sport würde man Gier wahrscheinlich positiver bewerten.
Total.
Ne? Und nicht viele oder nicht wenige Leistungssportler sind ja später im Leben auch noch recht erfolgreich, auch kaufmännisch. Und es kommt ja wahrscheinlich eben auch so aus einer kompetitiven Antrieb.
Das ist ein schöner Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich bin gierig nach Siegen, nach Medaillen, ich bin so ein Cristiano Ronaldo, der auch mit, weiß nicht wie alt er mittlerweile ist, Richtung Ende der Karriere einfach 70. noch gierig ist, jeden dieser Freistöße reinzuballern, dann wird man sagen, boah, krass, Respekt. Wenn ich sage, ich bin Künstlerin, bin Helene Fischer und bin gierig nach Nummer 1 Titeln, dann klingt es vielleicht nicht schön formuliert, aber eigentlich würde man da so einen krassen Drive total positiv sehen. In Deutschland ist auch mein Eindruck, auch als Unternehmer ist oft so, der Unternehmer ist der Bösewicht. Das ist das Schlechte. Wenn der gierig ist, und damit bin ich auch ein bisschen groß geworden mit diesem Mindset, das ist so kapitalistisch und das hat viele negative Facetten. Das sehe ich auch so, aber ich fand ganz spannend, als unser Friedrich Merz mal gesagt hat, der Bösewicht im Tatort, das ist immer der Unternehmer. Immer der Unternehmer. Und der war natürlich auf 180 und ich dachte so, aber ist doch oft so, Cum-Ex-Skandal, irgendwelche Steuerhinterziehungen, Turbokapitalismus, Welt kaputt machen, sind eben auch die Unternehmer mit ihrer Gier.
Ja, wenn du den größeren Hebel hast, bewegst du natürlich auch mehr, das ist ja klar. Aber
am Ende sind die Unternehmer mit ihrer Gier auch diejenigen, die jetzt Deutschland dahin gebracht haben, wo wir aktuell sind. Also ich meine, diese ganze Systematik kann man ja erstmal prinzipiell hinterfragen, aber wenn man sich darauf einlässt, dass es hier so irgendwie funktionieren soll und die Welt funktioniert ja auch so, unabhängig, ob sie das wollen oder nicht, ich glaube, dann ist es schon auch ein Segen für ein Land, eine Menge erfolgreiche, angetriebene Unternehmer zu haben. Davon lebt ja ein Land am Ende. Das muss man, glaube ich, schon ganz offen und ehrlich sich so eingestehen. Sonst wird es eigentlich nicht gehen. Zumindest nicht in der Struktur, in der wir aktuell leben und nicht im globalen Wettbewerb.
Das muss man, glaube ich, dazu sagen. In der Struktur, in der wir aktuell leben. Ja. Weil ich finde so, manchmal muss man auch höllisch aufpassen, dass man dann in dieser Unternehmerrolle nicht in diesen Krösus-Modus kommt. Ich habe auf Arte eine Doku gesehen, war total geil. Da habe ich mir nochmal eine Stelle rausgeschrieben, weil ich wollte mit euch teilen. Die heißt Kapitalismus made in USA, made in USA, im Reichtum als Kult. Und da wird unter anderem Andrew Carnegie als Riesenstahlmagnat so porträtiert und der hat das Evangelium des Reichtums geschrieben und meinte, Ungleichheiten sind natürlich und sogar vorteilhaft, denn nur die fähigsten Menschen können reich werden, aber der Millionär hat die Pflicht, sein Vermögen sinnvoll zu nutzen, es darf nichts an seine Nachkommen vererbt werden, Erben sind generell unfähig, fand ich auch schön, plus der Millionär muss sein gesamtes Vermögen dazu verwenden, öffentliche Bibliotheken zu bauen, Krankenhäuser, Universitäten und so weiter.
Wichtiger Punkt.
Lassen wir die Reichen, das fand ich den krassesten Satz, lassen wir die Reichen so reich wie möglich werden, damit sie ihr Geld so gut wie möglich verteilen. Und ich saß da, ich muss echt schlucken, weil ich dachte, das ist so für mich so, das passt perfekt in dieses Kapitalismus in den USA. Und ich habe den Eindruck, dass vieles davon auch immer mehr zu uns kommt. Aber ich hatte auch den Eindruck, wow, diese Idee, da gibt es so ein paar, die alles machen und das sind die Wichtigen und die halten den Karren am Laufen. Da unterschätzt das nicht all die anderen, die dann in dieses Stahlwerk von ihm gehen und da arbeiten. Unterschätzt das nicht, dass es auch manche nur schaffen, weil sie, wie ich zum Beispiel, das Glück hatten, als Lehrerkind groß zu werden, wo irgendwie immer genug Geld für Nachhilfe und Abitur und so da war. Also wisst ihr, was ich meine?
Also ich will jetzt, also wir reden jetzt ja nicht davon, dass Unternehmer irgendwie die besseren Menschen sind. Ne? Also das ist nicht meine Aussage. Ich glaube nur, es tut gut, welche zu haben. Und es ist irgendwie unfair, die als die schlechteren Menschen darzustellen. Ja. Also ich bin nicht der Meinung, sind die besseren, aber für eine Gesellschaft ist es sinnvoll, dass es welche gibt, die das machen, aber es macht sie nicht zu besseren Menschen, gar keine Frage.
Ja, und das, weil du jetzt gerade das Beispiel des amerikanischen Kapitalismus gebracht hast, da sehen wir es ja ganz deutlich. Es gibt die einen, die sich nichts scheißen und andere, die auch sehr reich geworden sind, aber auch sehr altruistisch unterwegs sind. Und in den USA ist vielleicht sogar die Verpflichtung, die moralische Verpflichtung für reiche Unternehmer, Unternehmerinnen, noch größer eben auch zu spenden.
Weil darauf würde ich mich, als wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem deutschen und dem amerikanischen System, würde ich mich lieber auf das deutsche System verlassen, ja, wo halt, sagen wir mal, der Staat die Steuern einzieht und ja, dann das Geld sozusagen ja, verteilt, ja, als dass jetzt irgendwer Monster viel hat und dann total selber so sagt, okay, das finde ich jetzt gerade
ja,
nicht
genau,
cool.
Genau.
Also das ist, wenn das jetzt sozusagen die Lösung ist, die Leute sollen einfach dann viel zurückgeben, aber dürfen selber entscheiden, dann kommst du ja schon so ein bisschen in eine
Gottgleiche Welt,
ja, oder wo
Sonnenkönig,
wo der Staat einfach gar keine Rolle mehr spielt oder sozusagen, wo dann, ja genau.
So ja, wo du auch anfängst zu bestimmen, welche Musik gespielt wird.
Genau, ne? Genau. Ja. Und das ist, das finde ich, ja, das ist dann problematisch.
Könnte ich auch nicht ertragen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass also dieses Spendenwesen und der Gedanke des Spendens von denen, der mehr hat, schon in den USA.
Absolut. Aber guck dir die Doku mal an, weil das war da auch ein Riesenthema und das war deswegen, fand ich so interessant, weil die halt sagen, genau das, was Philipp gerade beschreibt, dieses vermeintlich philanthropische Ich fürs Volk, das nutzen die, um sich in maximale Machtposition zu bringen und dann die Politik so stark mit zu organisieren, dass die extrem Reichen ja auch heute noch extrem wenig Steuern
ich
da bezahlen.
Ich glaube, es gibt auch alles. Es gibt ja
immer ganz, alles, ganz, klar. Es gibt immer, wenn du 1000 Leute hast, hast du immer alles. Aber das war da so bei dieser, ich sage jetzt nur in der Doku für die drei großen Beispiele, ich glaube, es war Carnegie, dann war es noch irgendwie Rockefeller und noch ein dritter, wo die das so sehr klar gezeigt haben.
Das sind aber auch jetzt Namen.
Du ja, ja. Ist ja immer Unternehmertum.
Wir sind schon fast im Marvel-Universum
unterwegs. Hast du völlig recht. Atzi, was denn bei dir?
Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir doch ins Kleine.
Genau.
Ne?
Kommen wir zurück ins Kleine.
Ich meine, das macht ja auch Spaß, so die Welt zu beherrschen im in der Theorie. Aber ja, eigentlich geht es ja erstmal um das Kleine. Wie wird man Unternehmer? Wann kippt es von der einen auf die andere Seite? Was ist überhaupt der Antrieb? Wir haben eben über Gier gesprochen und diese negative Konnotation des Wortes Gier. Aber selbst ein, scheiße, jetzt werde ich wieder so groß, aber damit hören wir dann auch auf mit den großen Namen. Selbst ein Gandhi hat ja eine gewisse Gier mit dem, was er vorhat, erfolgreich zu sein. Und selbst eine Mutter Teresa hat ja, also wenn man es so nennen will, ne, hatte so einen festen Willen, das zu machen. Also gehen wir wieder ins Kleine. Ja, bei mir war es ganz profan. Ich wollte nie arbeiten, ne? Wie komme ich durchs Leben, ohne übermäßig zu arbeiten?
Wenn du bist gleichzeitig aber ein Mensch, den ich mir extrem fleißig vorstelle und extrem arbeitsam. Gerade noch als
ja, wenn ich
Alter
so in
den
Rückspiegel gucke, dann habe ich ganz schön viel malocht in meinem Leben.
Ja.
Und ja, jetzt 40 Jahre habe ich mal los. Mal los.
Aber du bist ja auch so mal durch einen Zufall oder durch, ja, aus einer Laune heraus quasi in diese konkrete Karriere reingestartet, oder?
Ja, bei mir gab es auch zwei Wege. Ähnlich wie bei Leon, bei mir war es eben nicht das Psychologiestudium, sondern ich war Musiker und stand schon mal auf einer Bühne und dann komme aus einer Musikerfamilie. Meine Schwester war eine gute Pianistin. Mein Vater war schon Musiker. Dass ich auf einer Bühne landen würde, war sowieso ganz klar. Da gab es gar keine Frage. Und andererseits habe ich dann immer schon so einen kaufmännischen Antrieb gehabt, dass ich auch aus dem bisschen Geld, was ich hatte, mehr machen wollte, sagen wir es mal so. Und ich komme aus sehr kleinen Verhältnissen und bei mir war es auch schon so, dass es dann bestimmte Klamotten nicht gab oder wir hatten, glaube ich, als letztes Telefon im Ort und ich glaube, mein Vater war schon über 50, als er das erste Auto angeschafft wurde. Und da ist ein unheimlicher Antrieb heraus. Also und den spüre ich immer noch, dass ich denke, nein, ich muss schon Geld verdienen.
Aber das ist ja das, was ich gerade meine. Das ist eigentlich typisch für viele Unternehmerkarrieren.
Ja.
Nicht umsonst sind auch ganz viele erfolgreiche Unternehmer irgendwo Einwanderer in den jeweiligen Ländern, in den USA ganz stark. Also die, ich glaube, über die Hälfte der Milliardenfirmen der letzten Jahre sind alle von Einwanderern gebaut worden. Also das, was du da beschreibst, ist, glaube ich, total Blueprint. Da kommen Unternehmerkarrieren eigentlich her.
Ja. Ja, und vielleicht ist es dann auch so gewesen, dass ich, also es gab den einen Moment, wo ich zum Stand-Upper wurde, da, also ich war mit Bands unterwegs, aufgrund meiner großen Klappe habe ich dann immer die Nummern angesagt in den Bands und irgendwann meinte mal ein Veranstalter, komm doch mal ohne Band und dann habe ich so einen Abend moderiert.
Das finde ich auch geil, komm doch mal als Musiker, komm doch mal ohne Band.
Den Scheiß kann ich nicht mehr hören, ne? Aber das, was du so redest, ist ganz gut. Und dann habe ich da am Mikrofon gestanden, in der ersten Reihe, nicht wie sonst, hinterm Schlagzeug. Und werde nie diesen Moment vergessen, wo ich gedacht habe, boah, genau das ist es. Das will ich machen. Das ist so geil. Und da ging es, in dem Moment ging es nicht ums Geld. Es ging darum, das zu erleben, vor Menschen zu stehen, zu reden und ab und zu sich mal einen Lacher abzuholen. Das ist ungefähr vergleichbar wie mit dem Segellernen hier auf dem Aasee in Münster bei Overschmidt, wo die erste Böe ins Segel fasst. Und vielleicht kennt ihr das auch vom Surfen oder so, Kiten. Wenn du die erste richtige Böe erwischt, dann hat es dich ja gepackt. Und so war es bei mir auch. Und das, dann wusste ich, das will ich machen. Und da habe ich kein bisschen über Geld nachgedacht, sondern nur übers Tun. Es war einfach so geil, da ist so eine Leidenschaft drin und die hält bis heute an.
Und wie war dann, wie hast du dann von dem Moment, okay, das könnte was sein, das ist ja erstmal kein Geschäftsmodell. Also wie hast du dann erkannt, dass das wird irgendwie jetzt zu einem Business?
Da kam mal wieder Glück ins Spiel und das ist wahrscheinlich das Zweite, was man bei vielen wiedererkennt, dass so ein Schuss Glück auch mit reinkommen muss. Ich hatte vorher noch eine Band, die auch schon so im Comedy-Bereich unterwegs war, aber wir hatten dann plötzlich Erfolg. Wir haben auch schon bei Rock am Ring gespielt und so.
The Proll,
genau. Aus Essen-Krei sozusagen. Deine Heimat.
Absolut, ja.
Bist du echt aus Essen-Krei auch?
Nicht aus Essen-Krei, aber aus Essen und ich kenne Krei ganz gut, ja.
Naja, und die Band hatte sich aufgelöst und zwar zum 1. April, das war der 1Live-Geburtstag im Schauspielhaus Bochum. Das war unser letzter Job, da haben wir uns zerstritten, weil unser Gitarrist dann plötzlich mit Annika von dem Pferdehof, 1Live Pferdehof zusammen war. Also Anekdoten ohne Ende, ich könnte jetzt immer weitermachen. Naja, und dann gab es noch alte Verträge und das war der erste Job, den ich ganz allein gemacht habe. Management rief an, die machten damals auch Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann war zu der Zeit der Gottvater der deutschen Comedy und da fielen so rechts und links auch immer Jobs ab. Und dann hieß es, hör mal, Kieler Woche, fahr mal hin, alleine, ohne Band. Wir haben zwar die Band verkauft, aber fahr mal alleine hin. Die wussten ja, wie wahnsinnig ich war. Und dann 5.000 Mark gibt's da. Und da habe ich gedacht, naja, ich habe zwar kein Programm, aber 5.000 Mark, die müssen auf mein Konto. Und dann bin ich da hingefahren und dann, das Management hatte gesagt, 300 Segler, alle betrunken, das schaffst du. Das war während der Kieler Woche.
Du bist mit einem blanken...
Ja, aber 300 Leute, die kriegt man ja immer irgendwie bespannt.
Aber du hast kein Programm, also, gar nicht.
Ich hatte kein Programm, nein.
Moment, ich glaube, einem Normalsterblichen wie mir wäre der Angstschweiß gelaufen, oder? Also vor 300 Leute gehen, gerade betrunken und dann auch Segler und ich müsste jetzt die unterhalten, Philipp, ich weiß nicht.
Also alles Lehrer.
Ja, also ich bin ja so ein Zwitter, also ich bin wahrscheinlich da jetzt nicht ganz so zurückhaltend wie du, nicht ganz so mutig wie Atze, wobei er auch schon sich selbst ein bisschen erlebt hat, ne, im Vorfeld.
Genau.
Und ich hätte, also wenn ich jetzt mir so vorstelle, man hat sich schon so ein bisschen erlebt und weiß irgendwie, wie so eine Situation irgendwie zu meistern ist, dann würde ich sagen, okay, komm ey, ich versuch's auch. Aber genau, man braucht, glaube ich, zumindest einmal so dieses Antasten, dass man ungefähr weiß, was kommt. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt ist es einfach größenwahnsinnig, das dann nicht. Aber
ja, ich hatte schon mal auf einer Bühne gestanden, schon mal am Mikro gestanden und hatte ein paar lustige Geschichten drauf. Bin ja mein Vater war ein großer Unterhalter, bin mit ungefähr 5.000 Witzen meines Vaters aufgewachsen, die ich alle aus dem FF kann. Und da bin ich da hingefahren und sagt der Veranstalter, wo sind denn die anderen? Weil in unserer Bühnenanweisung standen irgendwie, glaube ich, 4 Marshalltürme, ein Schlagzeug und so weiter drin. Da stand ja auch alles. Und dann habe ich gesagt, ja, die anderen sind gar nicht da, wir haben das Konzept geändert, aber ich wollte dich nicht hängen lassen. Und da waren die alle sehr skeptisch, ich auch. Und dann waren es halt 10.000 Leute, es waren nicht 300, sondern 10.000 Leute, es war die Hauptbühne vom NDR und dann mit Vidi Walls und allem und dann bin ich da aufgetreten und wie es manchmal so ist, war ein lauer Sommerabend, die Sonne ging unter, alle waren gut drauf, alle wollten.
Aber hast du dir auf dem Weg dann dahin noch irgendwelche, sagen wir mal, Sprüche aufgeschrieben, notiert, vorbereitet?
Ich habe am Abend vorher einen früheren Mitmusiker angerufen, Michael Hummel, so ein Multiinstrumentalist und dann gesagt, hör mal, wir fahren morgen nach Kiel. Es gibt Geld und kannst du mich begleiten? Ja, alles klar. Dann rief er nachts nochmal an, welches Instrument? Ja, was hast du denn da? Ich habe so ein Keyboard da. Ja, bring das Keyboard mal mit. Und dann rief er nochmal an in der Nacht und meinte, was ist denn mit Proben? Und da habe ich gesagt, ach ja, man kann sich auch tot proben. Ne?
Das gilt übrigens bis heute. Wenn wir zusammen auftreten, ich sitze tagelang vorher da, schreibe mir seitenweise auf, Atze, wir brauchen eine Pappe, da müssen 8 Punkte drauf. Bei unserer letzten Live-Show, wo ich glaube 3.500 Leute alle Münsterland, für eine halbe Stunde vorher, fangen wir an zu proben. In Anführungsstrichen.
Ja, es muss ja auch frisch bleiben.
Ja, natürlich. Ne?
Und dann, ja, und ab da war ich dann Komiker. Also der Abend lief gut.
Das heißt, du hast ja aber schon auch Scherze sozusagen vorbereitet und überlegt?
Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, das machen wir alles auf der Bühne. Und genauso haben wir es auch gemacht. Auch wenn wir eine Nummer versemmelt haben, habe ich gesagt, aber
du hattest so, ein bisschen,
so ja, das spielen wir jetzt nochmal. Ja, so ungefähr, wo es hingehen kann. Also,
ja, aber sag mal, wie kommst du denn dann raus? Guten Abend, Kiel.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, aber schau mal hier in der ersten Reihe, da ist ja schon, und dann ist hast du den ersten Lacher. Und dann haben wir so alte Nummern gemacht, die wir früher mal zusammen gespielt haben. Tanze Sammer mit mir, rückwärts gesungen und so. Ne? Heißt übrigens, Edson hat Atmas den Rim. Ne? Okay. Ja, und dann natürlich, okay. Und dann, dann hat's gut geklappt. Einfach Glück gehabt. Und dann kam der Funkhauschef vom NDR und meinte, ey, super gelaufen, ey, das ist Wahnsinn, super geil. Wir machen jetzt eine Comedy-Tour vom NDR, Götz Alsmann moderiert, 4 Acts haben wir zusammen. Wenn du zusagst, schmeiß mal einen raus, nimm dich mit, 18 Jobs durch norddeutsche Städte. Und da bin ich dann mitgefahren.
Da gab es schon mal 50.000 Euro oder sowas.
Ich hatte gerade meine Firma verkauft, habe ich gerade vergessen. Ich hatte ja auch eine Firma. Und
was hat die Firma gemacht?
Ja, muss ich gleich mal erklären. So Ausstattung von Veranstaltungsräumen, Theatern, Konferenzräumen und so weiter. Und die hatte ich kurz vorher verkauft. Das heißt, ich hatte auch ein bisschen finanzielle Freiheit. Da habe ich gedacht, dann fahre ich da mal mit, diese 18 Termine. Das waren 3 Wochen, also in 21 Tagen 18 Termine. Das waren 22 Aftershow-Partys. Und da habe ich gedacht, ach, so geht's auch. Geld verdienen und Spaß haben. Weil so auf Tour gibt's ja nichts aus. Gibt ja Catering oder Hotel.
Aber bei deiner Firma, wir reden jetzt nicht von studievollzeitartigem Verkauf. So von mehreren Millionen, 60, 70 Millionen.
Nee, aber schon ganz anständig.
Also, dass man schon mal Sicherheit hatte.
Ja, ja, da gab's eine gewisse Sicherheit. Und dann, die hatte ich gerade verkauft. Und zwar zum 1. September 96.
Also noch
und
die
Tournee, von der ich spreche, die war im Oktober. Ja, und dann wollte ich wollte eigentlich so ein Sabbatjahr machen, ich wollte frei machen. Und dann war ich aber plötzlich Komiker ab dieser Tournee und habe mich dann bei RTL reingequatscht, Samstagnacht. Da gab es eigentlich gar keinen Zugang.
Was heißt, du hast dich reingequatscht?
Also bei RTL Samstagnacht, das war ja damals der heilige Dom der Comedy. Und da kann man nicht so einfach rein, da gab es eben die großen Masterminds. Das waren Hugo Egon Balder und das war Jackie Drexler als Produzent des Ganzen. Da kamst du schon nicht mehr rein. Das war, also die hatten so einen ganz abgefahrenen Humor. Und als Newcomer da rein, so, da hast du Jahre gebraucht, um da mal einen Termin zu kriegen. Und ich war aber alter Vertriebler, erzähle ich gleich nochmal, wenn ihr dran wart. Und ich, was ich immer gut konnte in meinem Leben, war verkaufen. Alles Mögliche. Also ich, und so Vertriebsarbeit, das macht mir bis heute Spaß. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, als Vertreter durch die Lande zu ziehen. Jetzt vielleicht nicht mehr als 3-Sterne-Cognac-Vertreter, aber so Investitionsgüter wäre ich dabei. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wie kommst du denn da rein bei RTL?
Und dann, weil dir klar war, wenn du da reinkommst, dann würde deine Bekanntheit steigen.
Dann, und das war das Einfalltor in die deutsche Comedy. Und dann habe ich einen Talentwettbewerb in Köln moderiert und da war die, ähnlich wie bei dir, Philipp, da war die Vorstandssekretärin von Marc Conrad, der damals
RTL-Chef.
Der RTL-Chef war, der Allmächtige. Und die saß in der Jury und dann, da hatte irgendjemand gewonnen und RTL hatte nochmal irgendwie einen Tausender draufgelegt als Gewinnprämie. Ich glaube, Kaya Jana hatte gerade gewonnen, der war auch noch völlig unbekannt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch meine Frau, der muss ich schreiben. Und dann habe ich der einen schönen Brief geschrieben, wie toll sie ihren Sender da vertreten hat und dass sie mit der 1.000 Euro Zusatzprämie und dann, also ganz nett. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ja danke, so Briefe kriegt man ja selten, wollen wir nicht was essen gehen? Das war ja genau das, was ich hören wollte. Dann war ich mit der essen und dann hatten wir uns so ein bisschen angefreundet. Und die ist mir die Woche drauf dann durch den Sender gegangen, durch RTL, quasi so in jede Abteilung, jede Show-Abteilung, hat gesagt, so der Atze, der ist jetzt demnächst öfter bei euch in der Show. Und so waren wir eben auch bei RTL Samstagnacht. Und dann hat die zu Jackie Drexler gesagt, Herr Atze, der tritt übrigens nächste Woche bei Samstagnacht auf. Und dann würde ich sagen, einmal im Monat. Die haben zwar getobt vor Wut, aber was sollten sie machen?
Ja. Das heißt, du hast an denen vorbei, hast du dich da reingedrückt.
Ja. Und war das da und schon so ein innerer Antrieb? Also hast du so eine Art Vision, diese Figur, die großen Hallen, irgendwie, das mache ich jetzt ganz fett? Oder war das noch so schnapsgeschwängert aus diesen Aftershow-Partys, so ein bisschen das Gefühl, das ist geiler als normal arbeiten?
Ja, also es ist einfach der Bock, sowas zu machen. Also klar willst du Publikum haben, aber die großen Hallen habe ich noch nicht gedacht. Und ich weiß noch, als ich erst mal aufgetreten bin bei RTL Samstagnacht, die Stimmung war gut, weil sie da immer gut war. Da hätte sie auch irgendwas machen können. Und dann ist Hugo Egon Balder zu mir in die Garderobe gekommen nach dem Auftritt. Ich war bereit für die Siegesfeier, ne, mit meiner ureigenen Hybris. Und dann kam Hugo Egon Balle, hat die Tür zugemacht, hat sich dazu gesetzt und hat gesagt, ey, Junge, ich muss dir mal eins sagen, du hast null Talent. Das wird nichts. Und der zweite Punkt ist, es gibt schon so viel Stand-up in Deutschland und ich habe nur gedacht, ja, da müssen halt zwei aufhören, jetzt bin ich ja da. Ne?
Hat er sich entschuldigt?
Ja, wir haben noch oft drüber gelacht später, der hat auch auf diversen Preisverleihungen hier und da mal eine Laudatio auf mich gehalten, also er erzählt die Story auch immer gerne weiter. Ja, und so habe ich mich da reingefummelt.
Geil.
Und das war dann, wir reden jetzt Jahre ungefähr?
Das war noch 96. Also dieses Kieler Woche bis Samstagnacht-Auftritt waren so 4 Monate.
Aber war da nicht RTL-Chef Hugo Thoma oder so?
Thoma war noch, aber Marc Conrad war Programmchef. Ah. Marc Conrad hatte inhaltlich das ganze Sagen und er war so auf dem Sprung zum Geschäftsführer.
Okay.
Und RTL Samstagnacht hat ja nie Geld verdient, aber das war so sein persönliches Steckenpferd. Er wollte halt Saturday Night Live nach Deutschland bringen.
Ah, okay, okay. Also ich habe es damals auch schon so ein bisschen aus der Ferne verfolgt und also ich muss sagen...
Du als Essener, ne?
Also, ja, also generell, so, wenn man so von außen auf die Wirtschaft guckt und sich fragt, womit kann ich mich selbstständig machen, ist ja super schwer, irgendwie erstmal eine Idee zu finden und ja, irgendwas, was man sich auch zutraut und wenn man jetzt nicht gerade technisch begabt ist und eine neue, weiß nicht, Sache erfindet, wie kommt man auf was? Und ich habe schon als Jugendlicher immer gedacht, okay, mit Comedy damals, da war ich ja ein bisschen jünger als du, aber dachte ich mir, so müsste es ja eigentlich gehen, ne? Weil damit kann man irgendwie Selbstständigkeit, das, die Hallen voll, die Kalkulation ist bis heute einfach. Wenn man guckt in die Halle, was zahlen die dafür, da steht einer auf der Bühne, das könnte sich lohnen. Also das,
brauchst du ein bisschen Text?
Ja, genau.
Ja, so sieht es ja von außen aus.
So sieht es von außen aus, genau, da müssen wir dann noch drüber sprechen. Aber mit der Kalkulation im Kopf laufe ich seit Jahren rum und denke mir, okay, dieses Comedy, das ist ein gutes Geschäftsmodell.
Noch geiler ist, wenn du die Halle nicht brauchst, sondern einfach nur auf Instagram deine Sachen erzählst.
Okay.
Wobei, da
okay,
hast du auch nicht so viele Leute, die direkt davor stehen und zahlen. Und,
genau, die kein Ticket kaufen, ne?
Ja, ja, ja.
Aber diese, ich habe das ja schon, ich glaube, so haben wir uns ja kennengelernt, Atze. Aber ja, irgendwann mal war ich zu Gast schon ganz früh bei Matze, Hotel Matze. Und dann haben wir uns auch unterhalten, was man so alternativ in seinem Leben hätte machen können. Und stimmt, da habe ich immer so, da kann ich Atze wirklich nur als die Figur und dachte mir, der Typ, der macht alles richtig. Also der kriegt die größten Hallen voll, das über Jahre konserviert, immer die richtige Dosierung, nicht jetzt irgendwie morgen wieder weg. Ja, und das muss sich doch richtig lohnen. Und heute kann ich mal fragen.
Heute kannst du fragen.
Ja, es muss so 5 Jahre her sein, würde ich sagen, ne?
Ja, 5, 6 Jahre, ja.
Ich weiß noch, als ich dich damals gehört habe, wir haben ja danach auch Kontakt gehabt, dass sie gedacht haben, naja, ganz so einfach ist es nicht.
Ja, was meinst du, wie es mir geht, wenn du da sitzt als dann Neuer auf der Bühne, der da auch noch nicht ganz sicher ist, aber da hingehört.
Nee, Matze.
Siehst du, naja, und dann siehst du ihn. Wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt 3-mal Betreutes Fühlen live gemacht, an einem Tag 2-mal und dann einmal noch letztens abends eine eigene Show. Das war ein Praktikum, wo ich sagen würde, sonst so ein Jahrespraktikum in 1,5 Stunden.
Leon?
Matze?
Weißt du, was richtig super ist an diesem kleinen Minicomputer, den wir überall mit hinnehmen?
Ich denke mal, mein kleiner Boomer-Freund meint das Handy.
Ja klar, ist doch klar. Wie der Name schon sagt, auf dem Smartphone haben wir auch immer super viel Wissen dabei. Und im besten Fall kriegen wir das auch noch in unseren Kopf.
Yes, ich finde tatsächlich, also man kann viel über Smartphone schimpfen, aber es gibt ja durchaus Apps, die was bringen, die einen vorwärts bringen, die einem Wissen vermitteln. Bubble zum Beispiel, haben wir euch hier schon mal vorgestellt. Das ist die Sprachlern-App, nicht nur preisgekrönt, sondern eine, wo das Sprachenlernen auch echt Spaß macht.
Ja, bei Bubble lernt man Dialoge, die man direkt gebrauchen kann. Auf 14 Sprachen in 10 bis 15-minütigen Lektionen ist das Sprachenlernen easy in den Alltag zu integrieren. Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen oder sogar im Hop-on-Hop-off-Bus.
Und was du das letzte Mal im Hop-on, Hop-off, egal, wo du das machst, ist im Prinzip wirklich egal. Das ist nämlich genau die Idee von Bubble. Du kannst ganz verschiedene Lernmethoden anwenden. Du kannst übrigens auch Podcasts, falls ihr das wie hier mögt, anhören. Es gibt Spiele zum Sprachenlernen, die man dafür nutzen kann. Und wirst wirklich im Prinzip immer wieder durch diese App daran erinnert, dass man auch dranbleibt, dass das funktioniert am Ende.
Ja, vielleicht gibt es ja sogar bald eine Lektion mit psychologischen Begriffen. Ey, dann machen wir bald die nächste Folge auf Italienisch.
Wir drehen das um. Leute, probiert das mal aus. Bubble macht wirklich Spaß, wenn ihr eine Sprache lernen wollt, wenn euch das reizt. Dann geht ihr einfach auf bubble.com/audio. Der Link ist immer auch in den Shownotes. bubble.com/audio und gebt unseren Code ein. Feel, F-E-E-L. Und dann kriegt ihr ein ganzes Jahr Bubble, aber für den halben Preis. Das Angebot ist gültig bis zum 31. Mai. Also los, zuschlagen, Bubble holen. Feel ist der Code.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal im Linktree in der folgenden Beschreibung.
So, sag mal ganz kurz für OMR-Hörer. Also man ihr seid jetzt durchaus eine überraschende Mischung, ihr beiden. Also
unser Podcast Betreutes Fühlen, ja.
Genau, auch als Kombination generell. Ihr habt ja eine richtige Freundschaft aufgebaut. Wie ist denn das eigentlich entstanden? Also ich meine, dich kennt man sozusagen ja auch als mittlerweile Medienfigur, aber Atze auch, aber ist ja nicht so, wo man sofort sagen will, die beiden, die gehören zusammen.
Also meine Eltern kamen erstmal, als ich gesagt habe, ey, Mutter, Vater, es gibt da die Idee, mit Atze Schröder zusammen einen Podcast zu machen. Doppellehre Eltern, standesrechtlich enterbtes Kind, so quasi war der Vorbehalt und in meinem Kopf auch ein Stück weit. Aber ich habe gesagt, ich habe den beim Frühstück kennengelernt, Savoy Hotel waren wir damals in Köln. Und
du hast ihn angeschrieben, oder?
Nee, wir haben dasselbe Management und die Idee war auch nicht unsere. Also jetzt wünscht man sich Romantik, dass wir so beide dachten, das wäre doch sinnvoll, der streng genommen etwas Ältere und ich, aber leider nein oder vielleicht auch zum Glück nein, weil ich glaube, wir wären auf die Idee nicht gekommen, also ich definitiv nicht.
Wir fanden sie, glaube ich, auch erst gar nicht mal so gut, die Idee.
Wir waren also mindestens mal skeptisch, aber zum Glück haben wir schlaue Leute um uns herum, die sagten, probiert doch mal aus. Und dann war es ein bisschen, wie es ein Zack war. Wir haben in Köln dann dieses kleine Studio da gemietet oder waren jedenfalls einfach da, haben, glaube ich, 2-3 Folgen gemacht, die in die Tonne gehauen, mindestens die erste Mal. Und dann, wenn du dir jetzt auch die ersten Folgen anhörst, dann merkst du, der ganze Vibe und überhaupt, wie wir uns verstehen oder auch noch nicht verstehen, das ist auch ganz krass zu beobachten, wie sich sowas dann entwickeln kann. Und das muss ich ja für mich auch sagen, wie man dann jemanden wie Atze Schröder, den man so von außen glaubt zu kennen, ich bin ja auch mit alles Atze, Freitagabend, RTL und so groß geworden, das glaubt man nicht, aber sowas durfte ich schon mitunter gucken als Jugendlicher im Lehrerhaushalt und dann den echten Menschen in Anführungsstrichen dahinter kennenzulernen, hinter dieser Bühnenfigur. Und gleichzeitig aber auch mal wieder, das ist das Spannende zu merken, wo dann doch der Bühnenatze durchblitzt beim anderen Atze. Also wenn wir jetzt zusammen essen gehen, dann merkst du schon, es gibt auch Stellen, da ist der echte Atze mit dir auch am Tisch.
War das denn von dir oder von deinem Management eine bewusste Karriereentwicklung oder auch sozusagen Weiterentwicklung von dem, sagen wir mal, Proll-Atze von der Bühne? Eine etwas nachdenklichere andere Figur, die du ja heute auch wirklich bist.
Nee, also nicht definitiv. Auch nicht diese Metamorphose zu einer weiteren Ebene. Es ging, glaube ich, darum, einfach mal was Neues zu machen. Also einen neuen Stein ins Wasser zu werfen, um mal so dieses Bild zu benutzen. Unser gemeinsamer Manager Töne, also der Agenturchef sozusagen, der denkt da schon auch über die nächsten 3 Ecken hinaus und guckt, wo können wir stehen. Und ihm war nur klar, es muss was Neues her. Also die Erzählung ist so, dass er in der Firma gesagt hat, der Alte langweilt sich, wir brauchen was Neues für den.
Da musste ich dann her. Da musste der Psychologe her.
Nein, aber das kam, glaube ich, auch nicht von ihm, sondern von Mitarbeitern, von einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter. Und die haben sich gedacht, wenn wir die beiden zusammenführen, dann muss auch eine Spannung entstehen. Weil also weiter auseinander thematisch kann man ja gar nicht sein. Auf der einen Seite der Volkskomiker, auf der anderen Seite Dr. Leon Winscheid, der zu jedem Problem dieser Welt auch eine Studie hat.
Lass noch einmal kurz, weil mich das persönlich wirklich interessiert, ist die Atze-Story, jetzt sind wir ja gerade schon halb drin. Einmal, wann war denn sozusagen der richtige Durchbruch? Also du bist dann da reingekommen, Samstagnacht, die Show hat dich wahrscheinlich schon noch nach oben katapultiert. War das das oder gab es danach nochmal Momente, wo du sagst, okay, das war eigentlich jetzt absolut Peak, mehr geht nicht?
Ja, da war ich dann so über Samstagnacht, sagen wir mal, im Besucherbereich 300-400 Besucher pro Abend.
Und das sind doch nicht so viel.
Hätte mir aber eigentlich schon gereicht. Also
sagt man jetzt auch so schnell, das sind nicht so viele, weil, aber wenn du dir mal überlegst, wie viele Leute unterwegs sind und wie viel eigentlich 300-400 konstant schon bedeutet, bis man da ist, das ist schon, man unterschätzt das. Also man hat jetzt immer diese riesen Bilder von Instagram und Co. vor Augen, aber mach mal 300-400 Leute konstant mit einem Comedy-Programm oder überhaupt mit einem Wortprogramm in Deutschland. Das ist die Zahl derer, die über 1000 machen im Schnitt, das wird schon sehr überschaubar schnell.
Da verdienst du auf jeden Fall schon mal so viel wie der Direktor einer Kleinstadtsparkasse.
Wenn du die 300... nicht pro Abend, sondern im Jahr.
Im Jahr, ja. Machst relativ viele Jobs, also da lässt sich schon gut von leben und große Klappe haben. Also das ist schon eine komfortable Situation. Jetzt bin ich ja reingestartet, müssen wir vielleicht später nochmal beleuchten. Auch das klingt jetzt wieder angeberisch, aber ich war ja, ich bin, glaube ich, der einzige Komiker in Deutschland, der gestartet ist, schon Geld hatte.
Durch den Firmenverkauf.
Ja, genau. Und das war ja ungewöhnlich. Dadurch hatte ich, und ich hatte natürlich auch Erfahrung im Vertrieb und viele Marketingmaßnahmen, die ich aus dem Vertrieb kannte, die helfen dir ja auch bei der Vermarktung einer Marke wie Atze Schröder. Und so konnte ich viele Abkürzungen nehmen. Das heißt, ich war relativ schnell schon eben dann da bei 300-400, aber über Samstagnacht. Und ja, Anfang 97 oder war schon noch Ende 96, kann auch sein, bekam ich plötzlich einen Fax von Columbia TriStar, heute Sony Pictures, haben sie auf der Bühne gesehen, das war während des Köln Comedy Festivals, auch im gleichen Jahr, Köln Comedy Festival, weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, auch da war noch Tanze Sammer mit mir rückwärts und kein Programm. Und da hatte mich die Geschäftsführerin Christiane Ruff, hatte mich gesehen und die entwickelte gerade neue Serien und Filme für die ganzen Privatsender und ja, interessante Figur. Atze Schröder, sie selber kommt auch aus Gelsenkirchen, also auch Ruhrpottkind, und meinte, lass mal was zusammen machen. Und dann werde ich nie vergessen, bin ich mit meinem damaligen Manager, der machte schon Till und Obel und eben Rüdiger Hoffmann, und der sagt, ja klar, die Ruff kenne ich, für die haben wir schon Shows produziert, die ist absolut ernst zu nehmen. Ich habe erst gedacht, als dieses Fax kam, das kann die, den Briefkopf kann ich ja nur aus dem Kino, ne, Columbia TriStar, dass ein Kumpel mich verarschen will. Und er sagte, nee, die ist schon ein Schwergewicht. Und dann ja, haben wir zusammengesessen und sie meinte, ja, wir machen eine Serie mit dir für RTL. Schreib doch mal auf, wie der Atze so lebt. Dann hieß es, ja, du musst ein Exposé erstellen und dann gucken wir mal, ob das was taucht. Und ich wusste ja überhaupt nicht, heutzutage wirst du ja erstmal googeln, was ist ein Exposé. Aber da, ich wusste ja, ich konnte ja nicht mal jemanden fragen.
Schön im Langenscheid nachgucken.
Ja, Exposé. Und da steht es ja auch nur in der klassischen Variante. Und dann habe ich 3 Seiten geschrieben und habe zu meiner Perle gesagt, ich schicke das jetzt mal ein. Weiß auch nicht, ob man eine Seite schreibt oder 100. Und dann rief sie am übernächsten Tag an, die Christiane Ruff, und meinte, ey, wie geil ist das denn? Kiosk und Biene und ne, geile Idee, da machen wir was raus. Ja, und so ist dann alles Atze entstanden. Und
stand der Flipper schon drin? Nee, seitdem ich den bei dir da immer gesehen habe, wollte ich immer einen Flipper haben und irgendwann haben wir uns einen von eBay gekauft.
Im Gegenteil, ich habe tatsächlich, schade. Ich habe einen Grundriss gemacht vom Kiosk, wie ich mir vorstelle.
Das weiß
aber
ich
mit damals noch mit Ragtime, mit dem Schreibprogramm von Apple, habe ich so mit I's und Querstrichen habe ich den,
mal vor,
den Grundriss. Ja, ich hatte noch kein Zeichenprogramm.
Ich finde das
und
so geil.
Und dann haben wir zusammengesessen und dann meinte sie, ja klar, das ist geil, dieser Kiosk und so. Und da habe ich noch gefragt, soll ich euch vielleicht ein Modell bauen? Ich habe mir überlegt, vielleicht baue ich so aus Styropor mal ein Modell von diesem Kiosk. Und dann meinte sie, Nee, beim Film, da gibt es schon Leute, die sowas bauen und Setdesigner.
Und dann
und so.
Hat dann, war diese Serie am Ende dich dann von den 300-400er Hallen auf die dann 3-4000er Hallen katapultiert?
Ja, unter anderem. Auf jeden Fall hat sie den Bekanntheitsgrad erhöht. Was nicht direkt so angesprungen ist, ist die Zuschauerzahl bei Live. Weil wenn man nicht im Fernsehen genau das macht, was man auf der Bühne macht, ist meine Erfahrung bei Comedy, dann verkauft man auch keine Karten. Die hat den Bekanntheitsgrad erhöht. Dadurch wurde ich dann in andere Sendungen wie Harald Schmidt, TV Total und so weiter eingeladen und dadurch ging es dann zuschauerzahlmäßig noch mehr ab. Wir haben, also 97 haben wir gebraucht, um das Pilotdrehbuch zu entwerfen. Glaubt auch kein Mensch, wie viel Arbeit das ist, das alles zu Setten und die Figuren ausgereift dahin zu schreiben. Columbia TriStar hat natürlich aus USA auch viel Erfahrung im Bereich Writing, Autoren und so. Und der erste Head-Autor war auch Amerikaner, der viele große Serien in den USA auch mitentwickelt hat. Und dann haben wir 98 Pilot gedreht, 99 die erste Staffel und 7. Januar 2000 ging dann alles Atze an den Start. Und das ist immer so schön, wenn ich in Sendungen eingeladen werde und eigentlich immer als 90er-Jahresstar angekündigt werde.
Stimmt.
Und die erste Staffel lief 2000.
Krass. Aber du machst ja, und dann, wann war dann zum ersten Mal die ganz großen Hallen voll?
Dann ging es so ab 2000 ging es dann ab. Und ich habe aber echt viel, dann alles angenommen. Ich hatte 120 Live-Jobs im Jahr, bis zu 180. Dann Galas, Fernsehsendungen. Ich hatte so 300 Jobs im Jahr.
Wow.
Und das so 8 Jahre lang und dann war ich auch wirklich, dann war ich auch erstmal durch.
Er hatte, sich vorgenommen, nicht so viel zu arbeiten. Das war das Ziel. Ja. Wie kann man durchs Leben gehen, ohne zu arbeiten? Lass mich 300 Jobs pro Jahr machen, 8 Jahre lang. Das ist ja die Lösung.
Ihr habt doch eure Sachen auch nicht gemacht, um jeden Tag das Geld zu zählen, sondern aus einer Leidenschaft heraus.
Nee, aber das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Deswegen habe ich auch eben nach der Vision gefragt. Du hast gesagt, du hast dann Feuer gefangen dafür.
Ja, so. Absolut.
Und das auch richtig. Kieler Woche irgendwie so der Startpunkt. War das bei dir, Philipp, auch so, dass du sagst, also es wird ja wahrscheinlich nicht der StudiVZ-Moment gewesen sein. Du bist Lehrerkind auch, wenn auch nur einseitig traumatisiert, weil nur die Mutter. Der Vater war auch Unternehmer. Ja. Du hast aber mal erzählt, so mittelerfolgreich, irgendwie Baguettes importiert nach Deutschland. Ja. Das lief so lala. Ihr habt jetzt nie am Hungertuch genagt, aber es lief auch nicht gut, sein Unternehmertum. Wieso und wofür hast du dann Feuer gefangen?
Also er war, glaube ich, einfach auch ein sehr guter Vertriebler. Mein Vater, kein guter Kaufmann. Und so hat er immer gute Ideen gehabt und das auch so ein bisschen pusht, irgendwie jetzt irgendwelche Sachen zu importieren, Baguette, italienisches Brot, Croissants und dann so an die Lebensmittelmärkte verkauft. Und das hat so gereicht für uns. Und dann ging es immer auch wieder voll vor die Wand und dann war alles weg. Und so hat er eigentlich am Ende einen eher unternehmerisch sehr unglückliches Leben gehabt und ist damit wirklich auch ja am Ende gestrandet. Aber es hat am Ende für mich wahrscheinlich was Gutes, weil ich schon gesehen habe, wie man das so machen kann und wahrscheinlich auch ein bisschen so die DNA vertrieblich auch mit drin habe, so ein bisschen wie Atze auch. Und gleichzeitig aber natürlich noch diese Gier, über die wir gerade sprachen, aber den Druck, vielleicht ist das bessere Wort, diesen Druck hatte, es ist nichts da. Also das hat jetzt nicht geklappt. Ja. Ich muss jetzt irgendwas machen. Sonst komme ich hier nun überhaupt gar nicht weiter und sonst hänge ich da in Essen. Und wer weiß, also dann ich hatte schon so irgendwie den Wunsch, was zu machen, habe ich dann da irgendwie nach Hamburg da reingearbeitet, erstmal über Studium und solche eher klassischen Wege. Und dann, aber auch da dann gemerkt, gut, jetzt im Verlag war es mal der Assi, aber der Weg da nach oben ist lang und wer weiß. Und wenn du dann jetzt irgendwie ein bisschen was anderes erleben willst und mehr Möglichkeiten dir schaffen willst, dann war einfach ganz klar, du musst was machen. Und so diesen Druck habe ich halt sozusagen aus der etwas betrüblichen Situation da zu Hause dann gezogen.
Du hast auch in den USA gelebt, muss man vielleicht mal dazu sagen, da sicherlich in New York auch viel, viel Inspiration dann bekommen.
Das war sozusagen für mich nochmal so eine separate Lebensveränderung in dem Moment, weil ich hatte eine Freundin mit 19, die Amerikanerin war und dann sind wir gemeinsam da hingezogen und dann war ich de facto eigentlich so von 19 bis 23 in den USA, hab in Dortmund studiert, aber war leider gar nicht so viel, sondern war im Wesentlichen da mit ihr in den USA und wenn man da mit 19 nach New York geht, das ist dann schon so sehr, sehr beeindruckend, wie man da alles trifft. Man macht halt viel, guckt sich alles an.
Dabei ist der mutig.
Also
jetzt gerade mein erster Gedanke, war es noch Naivität oder ein Schuss Naivität?
Ja, auch ein bisschen natürlich Emotion. Ne? Ich meine, da ist eine Freundin in New York, dann will man da irgendwie da sein. Das war schon richtig auch
große Liebe. Ist ja auch ein geiles Gefühl, ne?
Absolut.
Nabel der Welt.
Absolut, das ist irgendwie die große Liebe. Gibt dir dann nochmal extra Energie, Sachen vielleicht zu machen, die man alleine, wo man sagt, okay, jetzt ganz vernünftig ist es nicht. Und was soll ich jetzt alleine hier in New York? Aber wenn man dann halt da eine amerikanische Freundin hat, wo man denkt, das ist es. Gut, dann macht man halt nochmal andere Sachen. Mhm. Das hat mich dann total nochmal wahrscheinlich verändert. So kann ich gar nicht jetzt genau auf eine Sache runterbrechen, aber wenn man dort alles aufsaugt, die Leute, die man da trennt, die ganze Denkweise, dann bringt man natürlich das auch irgendwie mit. Und als wir uns dann getrennt haben, dann nach den 4 Jahren und ich dann mit vielen Überlegungen hin und her, dann war ich am Ende wieder in Hamburg.
So, ne? Und wie lange warst du in New York?
Also die Beziehung lief so 4 Jahre.
Das heißt aber, du warst dann auch absolut sattelfest im Englischen, im Business-Englisch und
so weiter. Also das, ich war auch in der 11. Klasse mal da, insofern das ging dann schon.
Ja.
Und ich musste da arbeiten und da irgendwie Geld verdienen. Es war ja nicht so, dass man da so einfach mal lebt. Ihr wisst ja selber, wie teuer der Scheiß da ist. Und dann irgendwie von Visum zu Visum und da irgendwie so durchschlagen. Das war auch so ein bisschen so dieses Hustling. Und das hat man da total gut gelernt, was auch unternehmerisch wichtig ist, glaube ich, in vielen Unternehmerkarrieren zumindest. Das hat mich sicherlich geprägt. Also wenn man die beiden Sachen, mein Vater und New York, wahrscheinlich reicht es aus, um zu verstehen, was rausgekommen ist.
War das denn ein Punkt, um diesen Job zu kriegen als Vorstandsassistent, dass du auch New York-Erfahrung hattest?
Naja, eigentlich nicht. Also das war, glaube ich, eher so das Hustling. Mein damaliger Chef, der mich da eingestellt hat und mit dem bin ich bis heute befreundet und der hilft mir so ein bisschen hier und da auch bei größeren Entscheidungen. Und der erzählt immer gerne die Geschichte, dass er mich eingestellt hat, obwohl ich halt so eine etwas ungewöhnliche Vita hatte. Normalerweise kommen da Leute hin, die wirklich ganz klar straight 1+ Schüler sind.
Ja.
Und das war ich natürlich jetzt mit so einem New York und Dortmund, war jetzt nicht die Elite-Uni und so. Aber was der gut fand, sagt er mir zumindest, war, dass ich im Vorstellungsgespräch zu ihm gesagt habe, diesen Job hier, den will ich auf jeden Fall haben. Verlangen Sie mir von, was Sie möchten, ich werde es machen, ich will diesen Job haben. Und er sagt, okay, krass. Der Typ, so muss ich da ungefähr aufgetreten sein, als damals dann, weiß ich nicht, 24-Jähriger. Und das fand er gut. Und das hat mir dann am Ende geholfen. Und das ist natürlich genau diese Hustler-Mentalität, wo man sagt, okay, das ist meine Chance. Hier muss ich jetzt mit aller Macht irgendwie durch.
Mhm.
Und das hat er, glaube ich, gespürt. Und ich bin halt nicht so hin, boah, es gibt jetzt eine Menge an vernünftigen Jobs, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Ich hatte diesen Wunsch, das Ding zu machen. Und das hat er gespürt.
Also mit 24 warst du mit deinem Studium durch?
Ja.
Ah, okay. Und bei dir hat man ja das Gefühl, dass du sowieso mit allen, mit denen du jemals zu tun hattest, noch irgendwie eine freundschaftliche Verbindung hast. ist das so ein roter Faden?
Also freundschaftlich, ich meine, so ein bisschen so, wie es jetzt hier auch mit uns ist. Also ich mag halt Leute. Ihr auch. Also man verfolgt das ein bisschen, schreibt mal was, wenn man so an den einen oder anderen wahrnimmt, denkt. Und also ich bin schon einfach wirklich neugierig auf Menschen und hab dann auch Bock, so ein bisschen ja, in Kontakt zu sein.
Man hört aber raus, dass da auch schon gar kein Geld im Spiel war. Ne? Du wolltest den Job.
Ich wollte den Job.
Du hast ja nicht gesagt, der ist gut bezahlt, sondern du hast gesagt, ich will den Job.
Nee, mich haben auch irgendwie natürlich so inhaltliche Sachen angezogen. Ja. Und ich habe auch früher schon so als Teenager Radio, Essen, NRZ, so Sachen gemacht im Medienkontext. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich aber auch gedacht, so Mensch, irgendwie so mit jetzt als Redakteur hier anfangen, da ist der Weg auch weit irgendwie.
Ja,
so.
Ja.
Und das kaufmännische.
Aber das war klar, du willst ganz nach oben.
Naja,
gute Frage.
Ja, das hört sich so raus. Also wenn du sagst, weil das will ich mal kurz sagen, du hast eben so en passant gesagt, okay, irgendwie als junger Mensch dann, ich habe gemerkt, mein Vater hat da mit dem Unternehmertum seine Schwierigkeiten gehabt, Mutter Lehrerin. Wenn ich jetzt einen ganz normalen Job mache, übersetze ich jetzt mal so meine Interpretation, dann wird's hier nicht krass. Dann kann ich nicht die krassen Leute treffen, dann wird's nicht total abgehen. Da will ich, weil du hast auch am Anfang gesagt, nichts erben. Heißt ja nicht, dass man arm ist, aber war das für dich so ein zentraler Treiber zu sagen, ich werde es mir, I will make it oder sowas?
Also ich meine, auch da, ne, kommt, ihr merkt wahrscheinlich schon dieses New York-Ding wieder rein, so ja, wo man auch eingeredet bekommt, so in der ganzen amerikanischen Kultur, irgendwie, du kannst da was bewegen. Und das hat mich schon auch angesprochen, nach dem Motto, ich will mein Leben irgendwie gestalten, will da was rausholen. Und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, Mensch, jetzt mache ich hier die nächsten 40 Jahre, versuche ich jetzt irgendwie ein Essen da, Import, Export, irgendwas, ich weiß nicht, oder ein Kiosk, das oder was man so, was da so vielleicht normalerweise gekommen wäre, oder irgendwie auch von mir aus jetzt einen Lehrerjob, ich respektiere das natürlich alles sehr, weil mein Bruder macht das, der ist jetzt Arzt in Essen, seit vielen Jahren, aber das, ich dachte mir, okay, komm, ich versuche mal jetzt in der Zeit 20 bis 30, wo einfach niemand was erwartet, wo alles geht, mal alles rauszuholen, ne? Und da hatte ich schon natürlich die Hoffnung, es könnte nach oben gehen. Wenn du dann Assi bist zum Chef, ist ja auch gelogen zu sagen, dass man sich den Chef beobachtet und sich insgeheim denkt,
das könnte ich besser.
Das kann ich alles sagen auch vielleicht. So.
Ja,
dass der jetzt hier irgendwie auf der Bühne diese Dame trifft oder diesen Herrn trifft und so, das hätte ich auch ganz gerne. So.
Und du stehst im Hintergrund und machst den Scheibenwischer so ins Publikum.
Also, ja, genau. Also das ist doch schon irgendwie, dass man dann immer mehr, je näher man das auch dann erlebt, selber denkt, vielleicht ist das was.
Aber ja, eine Sache finde ich ganz positiv und die gehört hier, glaube ich, heute auch hin, dass wir die rausstreichen und als Zwischenüberschrift mal nehmen. Das ist mein Leben, da will ich was rausholen. Das könnte, glaube ich, einer der wichtigsten Antriebe sein. Und
also, dass du was machen willst.
Da habe ich mich gerade, jetzt frage ich Leon gleich auch, und da habe ich mich gerade sehr wiedererkannt. Das war eigentlich auch immer meine Grundstimmung oder wie man heute sagt, Mindset. Ich will was aus meinem Leben rausholen. Ja. Und da geht es gar nicht in erster Linie ums Geld, sondern um Abenteuer, um Erleben. Ich will mein Leben eben richtig füllen. Ich will dieses Gefäß Leben richtig füllen und zwar bis oben hin.
Und da ist dann aber auch mir relativ schnell klar, dass das natürlich irgendwo auch mit Geld zu tun hat. Also das natürlich sind die Möglichkeiten dann größer. Und da ist es bei mir nicht von elendigem, riesigem Reichtum und Konsum die Rede, sondern einfach von Mitteln und Möglichkeiten, sozusagen auch mal zu sagen, jetzt gehe ich nicht zur Arbeit oder meine Arbeit ist halt jetzt nicht irgendwie von 9 to 5. Das ist, finde ich, super ähnlich wie bei dir. Und das Zweite, was mir auch noch wichtig ist, weil jetzt vielleicht ja auch Hörer dieses Podcasts bei euch oder auch bei OMR, mein ständiges Fragen nach Geld.
Ja,
das liegt jetzt auch nicht daran, dass ich immer denke, so viel hätte ich jetzt auch gerne. Sondern
ist das ein Vorwurf, den du hörst? Dass du
ab und zu, dass irgendwie auch Leute sagen, dass sie sich auch drüber amüsieren und sagen, der Westermel, das gierige Schwein, der will immer nur wissen, was der eine an Kohle hat und so.
Ich hab die Folge mit Shereen David gehört, da hast du sie auch so, ich sag mal, fast festgenagelt, wann sie die erste Million hatte. Irgendwann hat sie schon so ein bisschen, sagt sie, verzweifelt zum Management drüber geguckt, habe ich es rausgehört. Aber ich kann das nachvollziehen, weil ich finde, der Deutsche redet eigentlich viel zu wenig über Geld und ich finde das auch nicht was Negatives pauschal, sondern denk mir auch, was ist die Motivation
dahinter. Es erklärt so vieles. Also ich hatte vor kurzem die Kollegen, schöne Grüße von Baywatch Berlin, irgendwie Klaas, Jakob Lund, haben dann auch gesagt, hier OMR-Podcast, der fragt immer nach Geld. Es erklärt einfach ganz viele Zusammenhänge. Es ist ein Unterschied, ob Atze 300-400 Leute voll macht. Und ich finde, was er gerade sagte, das ist dann ungefähr auf dem Gehalt von einem Sparkassendirektor im Regionalbezirk. Da kann man sich schon was vorstellen. Das macht was klar. Ist ein Unterschied irgendwie, ob man eine Firma hat mit 5 Millionen Umsatz oder mit 50. Und wenn ich von jemandem unternehmerische Geschichten höre, dann will ich halt wissen, was bringt dem das? Größenordnung. Ja. Das ist irgendwie mal einzuteilen. Auch jetzt, wo liegt jetzt, viele Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, wie reich ist ein Elon Musk im Vergleich zu irgendeine Atze. Das sind schon noch große Welten dazwischen.
Das tut weh.
Also das, da irgendwie ein Gefühl für zu bekommen, erklärt die Welt.
In der Wunde.
Wirklich, du verstehst, wenn man dem Geld folgt, versteht man die Welt einfach besser. Also in allen Beziehungen. Und deswegen finde ich das, und das meine ich wirklich so, das ist mir wichtig. Das interessiert mich und ich glaube, es interessiert auch viele Hörer.
Ich, im Gegenteil, ich, wenn ich deinen Podcast höre, und ich höre den gerne, bin zuverlässiger Hörer, bin deine Rente sozusagen, dann spüre ich bei dir, dass dich das Geld selber als Reichtum gar nicht so interessiert. Also so geht's mir, so empfinde ich das. Aber jetzt nochmal die Frage eben auch an Leon. Leon ist ja von uns wahrscheinlich derjenige, der mit dem Unternehmertum am frühesten angefangen ist. Mit 15, 16, 17 hast du schon 17, irgendwelche Werbezettel gemacht für irgendwelche Dönerbuden bei dir.
Der Honigtopf in Solingen.
War der erste Auftrag?
Die hatten auf dem Aldi-Parkplatz irgendwie so eine eigene Bude. Und da bin ich hin und habe ich denen dann ganz toll erklärt. Ich hatte angefangen Flyer zu machen für Freunde von mir, die Abi-Partys gemacht haben. Einer dieser Freunde ist gerade oben. Wir sind ja immer noch ein Konglomerat an Jungs und die Abi-Party brauchte irgendwie Poster oder sowas. Und ich habe mich in Photoshop reingefuchst, womit man eigentlich gar keine Poster macht, sondern Bildbearbeitung. Aber damit habe ich angefangen und dann habe ich dir einen Waben-Flyer verkauft, wo man 6 Waben durchstreichen konnte und mit dem 6. kriegte man dann ein Honigglas umsonst. Der Flyer sah aus wie meine erste Show.
Aber hast du den Auftraggeber in Anführungsstrichen belabert? Hör mal, das könnte ja alles viel besser laufen.
Nein, aber ich bin da schon Klinkenputzen gegangen. Der hat jetzt nicht bei mir angerufen.
Aber warum hast du mich auch nicht. Also brauchtest du das Geld oder war einfach Bock? Oder?
Also ich hatte schon mit 14, würde ich sagen, 14, 15, aber ich glaube eher mit 14 angefangen zu arbeiten. Hm. Also ich habe Prospekte verteilt, aber ich glaube noch früher. Da stand dann immer 0,01 Cent irgendwie so ein Kaufparkprospekt. Immer am Samstag bin ich rumgefahren mit so einem Fahrrad, mit so einem kleinen Anhänger hinten dran, habe Prospekte verteilt in Solingen. Das ist natürlich der absolute Scheißjob, das muss man klar sagen. Kalt, Hunde, Leute, die abgefuckt anrufen, wenn die den Kaufparkprospekt nicht pünktlich haben oder zerknittert.
Nee.
Doch, das gibt's so. Omas in Solingen rufen an, wenn der Kaufparkprospekt nicht pünktlich da war. Das heißt, ich habe früh dieses Arbeiten und selber Geld verdienen kennengelernt, auch wenn das natürlich ganz wenig war. Ich habe immer auch Taschengeld bekommen. Zu merken, ich weiß jetzt nicht mehr, da weiß ich nicht mehr die Summen, aber ich sage jetzt mal so 50, 80 Euro im Monat extra zu verdienen mit so einem eigenen Job. Das war für mich total geil. Und damit konnte ich mir was kaufen. Ich war auch nie der Ausgeber, aber ich habe das dann angespart und so. Und das ging dann immer also weiter.
Am Ende zur Vermeidung eines klassischen harten Schülerjobs hast du dann gesagt, okay, dann mache ich was eigenes.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Im Gegenteil. Eher daraus gelernt. Und deswegen finde ich auch so sich ganz spannend mal zu fragen, wie entwickelt sich so ein Lebensweg für jeder für sich selber? Was ist das, was mich heute antreibt? Ich würde sagen, ich habe Feuer gefangen für selbst, also selbst im Sinne von nicht selbstständig, sondern autark Geld zu verdienen. Dann habe ich irgendwann gekellnert für 4 Euro die Stunde über so eine Dunstabzugshaube vom Herd bei einem Italiener in Solingen, die das Fett rausmachen.
Das ist genau dein Ding.
Genau, ne? Mein Ding. Ist mir aus diesem Lappen ist so ein richtiger Schwall von diesem Fettsaft in diese Suppe. Da habe ich unauffällig den Löffel genommen, einmal umgerührt, den Koch anguckt, dass er es nicht gecheckt hat. Und ich hatte so ganz viele so geiler Jobs da, so San Pellegrino Flaschen wieder auffüllen.
Nein,
die so teuer
nein.
sind. Butter vom Teller nehmen, damit wir nachher noch mit kochen können. Ja, das war, und dann ging es so weiter, bis ich dann irgendwann ein bisschen mehr Geld beim Kellnern bekommen habe. Und mit 17 habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Mit 18 durfte ich das dann, hatte auch direkt einen Gewerbeschein. Die Mutter meiner damaligen Freundin hat mir toll geholfen, weil die, glaube ich, die hatte jedenfalls Ahnung von Steuern und konnte mir helfen, da diese EUR, die Einnahmenüberschussrechnung zu machen, wo ich all meine Ausgaben auf eine Seite schreibe und so weiter. Und dann habe ich irgendwann Abi-Partys gemacht, dann irgendwann Studi-Partys. Wir wollten immer größere Studis-Partys machen. Partys machen haben wir auch. Dann gab es kein Techno-Schiff, was wir haben wollten hier in Münster, um einen Rave auf dem Boot zu feiern. Also musste ich Kohle ranschaffen und habe gesagt, dann bewerbe ich mich bei Weltmillionär, weil wo kriegt man schnell viel Geld und dass das dann so geklappt hat. Und
ist ja statistisch eher unwahrscheinlich.
Ist es statistisch eher unwahrscheinlich, aber es war ja nicht ausgeschlossen. Ich wollte ja auch nicht dahin, um die Millionen zu gewinnen, geschweige denn übrigens, um ins Fernsehen zu kommen. Ich wollte wirklich einfach die Kohle haben und ein Freund von mir, auch mein Mitbewohner.
Also die Millionen nicht, aber du wolltest schon Kohle, aber du hast...
Kohle. Ich hätte niemals an die Millionen gedacht. Ein Kumpel von mir war vor Jahren mal da gewesen, hatte 64.000. Ich dachte, wenn du bis 1.000 kommst ohne Joker, danach hast du 4 Joker, dass du es dann so bis 16, 32.000 schaffst, vielleicht sogar bis auf seine magische 64. Das wäre ja geisteskrank.
Diese eine Show für dich dann auch alles verändert, ne?
Alles verändert. Also ich hatte einen Arbeitsvertrag bei McKinsey unterschrieben, ich war in der Promotion, ich habe dann auch mich so durchgewurschtelt, wollte auch diesen klassischen BWL-Weg nehmen, auch bei Bertelsmann übrigens im Praktikum gewesen, auch vorständig kennengelernt, sehr fasziniert von dieser Welt gewesen
Und immer so auf dem Trichter gewesen, nach Praktikum bei McKinsey, 7 Wochen, von morgens bis abends, 0 Uhr, ab 0 Uhr haben wir die Überstunden aufgeschrieben, bis 2:30, dann haben die gesagt, geh du mal nach Hause, bist du Praktikant. Ich so, nicht, ich will hier, dabei geil. Bleiben, im Maschinenraum, wie wir das genannt haben. Und dann haben die mir nachher den Arbeitsvertrag angeboten, da kann ich Zahlen zu sagen, ich glaube, es waren 100.000 Euro Gehalt, 40.000 Euro fürs Auto. Damals im Praktikum schon gemerkt, was das heißt, wenn du eine Hotelrechnung für eine Nacht von 300 Euro morgens selber auslegst und am Ende der Woche irgendwie 1.800 Euro Spesen von deinem Praktikantenarbeitgeber zurücküberwiesen bekommst. So. Und keiner wundert sich. Ich habe mein Rollköfferchen da. Ich hatte so einen ganz erbärmlichen Anzug noch von der Abi-Feier, weil da waren noch Krawatten und Anzugspflicht. Frank Matern, damaliger McKinsey-Chef, hat wohl im Fahrschul auch Leuten gesagt, hier Krawatte an und so. Also hatte ich so eine goldene Krawatte, die ich von unserem Abi-Motto The Golden Abi noch hatte und diesen erbärmlichen Abi-Anzug und stand dann da und als ich an diesem Hotel ankam, Camea Grand Hotel in Bonn am Rhein, da sage ich zu der Frau einfach so ganz klar, ist das hier ein Sternehotel? Und sie sagte, das ist ein 5-Sterne-Plus-Hotel. Und das war eine so absurde Welt, so eine wirklich absurde Welt, nicht da reingekommen bin, viel gelernt, ganz auch, muss ich klar dazu sagen, faszinierende, smarte Köpfe kennengelernt, die viel, viel geschafft haben, von denen ich mir ganz viel abgucken konnte. Und nach den 7 Wochen war ich maximal angefixt, Arbeitsvertrag gehabt, dann kam diese Million aus dem Nix und ich bekam auch die ganzen netten Mails von den Kolleginnen und überhaupt aus dem Umfeld, aber irgendwie...
Also ich glaube, ich habe das sehr beneidet. Ich erinnere mich so aus der Dunkel, als ich das so verfolgte, dachte mir, was für ein krasser Typ. So McKinsey ist ja für BWLer das oberste Ziel. Also wenn man die meisten, die mit BWL anfangen im Studium, so auch ich denke so, okay, irgendwie Vorstandsassi oder McKinsey, das ist so, das, dann hat man so das Ding gewonnen oder durchgespielt. Und dann auch halt in der Kombination, das ist schon irgendwie das System eigentlich gehackt.
Ja, wir müssen gleich mal kurz aus Oxford erzählen, weil wir hatten eine riesen Ehre, nach Oxford in unserem kleinen Podcast zu dürfen. Ich muss aber noch eine Sache zu Ende sagen, weil die ist mir eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte. Als Lehrerkind bist du, glaube ich, sehr mit so einem Sicherheitsmindset wirst du groß. Und das kenne ich auch von ganz vielen aus meinem Umfeld. Beamte, mach doch erstmal die Ausbildung bei der Sparkasse, mach den sicheren Weg. Das war nie die Message meiner Eltern, aber ich glaube grundsätzlich, dass man schon mit vielem auch so, mit so subtilen, mit sehr unbewussten Sachen aufwächst. Und das würde ich sagen, ist definitiv auch bei mir ein Teil gewesen. Und so dieses, ich mache jetzt was BWL und wollte auch immer Wirtschaftspsychologie machen, habe ich auch im Studium den Schwerpunkt draufgelegt, habe dann auch an einem BWL-Lehrstuhl promoviert, zwar mit psychologischen Themen, Frauen in Top-Führungspositionen und auch in psychologischen Journals, aber trotzdem BWL. Und dieses viele Geld von der Million, damals hatten wir ja schon, waren wir schon selbstständig mit diesen Partyfirmen und wir haben wirklich von Mittwoch bis Samstag Partys veranstaltet. Wir haben auch oft mitgefeiert, aber es war auch einfach ein Knochenjob. Ne? Wir haben, weiß ich nicht, zehntausende Gäste pro Jahr gehabt. Ich wusste schon, wie Unternehmertum funktioniert. Wir hatten aber zum Beispiel keine Angestellten, kein Büro. Ich war immer ein richtiger Schisser, was Kosten angeht. Und überhaupt zu sagen, ich mache das jetzt Vollzeit, ich lege da alle meine Jetons drauf, niemals. Und deswegen war mir immer klar, ich mache irgendwann so einen sicheren Bürojob à la McKinsey und lasse dieses Unternehmertum links liegen. Und erst als dieses viele Geld da war, war klar, ich habe dem Jauch im Fernsehen versprochen, wir kaufen diesen Kahn für unseren Techno-Rave, wir nennen den MS Günther, er kommt zur Taufe, dann habe ich dieses Boot gekauft, dann war auch klar, wir müssen einen Kapitän einstellen, in unserem Fall eine Kapitänin und da weiß ich noch, wie ich mit der gesprochen habe. Ja, was wäre denn die Gehaltsvorstellung? Ich weiß nicht, ein paar tausend Euro. Und wir saßen da, Olli und ich, wie wir das Schiff starten wollten und so, boah, können wir uns das leisten? Habe ich die gefragt, könntest du dir vorstellen, tagsüber noch die Anrufe entgegenzunehmen, wenn jemand reservieren will, weil wir können uns ja nicht noch mehr Personal leisten.
Auf diesem Boot hin.
Auf diesem Boot. Also muss man jetzt mal dazu als Einordnung sagen, mittlerweile arbeiten da 40 Leute. Wir haben zwei ganz tolle Geschäftsführerinnen. Wir haben zehntausende Gäste pro Jahr. Wir haben einen eigenen Webshop. Das ist ein riesen Ding geworden.
Die MS Günther.
Die MS Günther. Und,
also wir reden jetzt von einem Millionen-Business? Bisschen hier
mehr. Wir reden von Umsätzen, die weit entfernt von diesem Gehalt des Sparkassendirektors sind. Ja. Also es läuft wirklich sehr, sehr gut.
Es ist
kein Millionengewinn,
um Gottes Willen. Ja, genau.
Das nicht. Aber es läuft ganz toll. Übrigens viel besser, seitdem ich da nicht mehr Chef bin. Aber ich wollte das erzählen, weil das für mich so, ich war dann auch oft öfter in Schulen und an der Uni und so und habe diese Geschichte auch ein bisschen erzählt, weil ich dachte, was kann ich jetzt? Ich wurde dann viel angefragt und dachte, was soll ich jetzt? Ich war ja 26, was soll ich junger Mensch jetzt jungen Menschen erzählen? Ich habe selber noch nichts verstanden.
Hab eine Million gewonnen.
Ja, genau. Aber dieser eine Punkt, der mir halt sehr klar wurde, war, mich das zu trauen. So ein bisschen wie bei dir, Atze, du hattest ja schon Erfahrung. Du bist nicht nach Kiel gefahren und konntest das gar nicht, sondern du musstest irgendwie mal so diesen Push bekommen, jetzt traue ich mich. Und das ist für mich auch ein ganz zentraler Aspekt von Mut. Diesen Push, ich glaube, den hätte ich mir selber nie gegeben. Den bekam ich dann durch diese Show und dann war ich plötzlich mutig genug, weil mit 1 Million netto, kannst du ja sagen, ist ganz vieles ganz egal erstmal als 26-Jähriger. Und dann zu sagen, wir starten jetzt, das Schiff hat knapp
knapp sechsstellig gekostet, oder gerade sechsstellig, sagen wir lieber so, das ist jetzt keine Unsumme, die hätten wir vielleicht auch irgendwie anders bekommen.
Ja.
Ich brauchte das Geld für meinen Kopf, weil ich mich sonst nicht getraut hätte. Und das ist auch das, wo ich bis heute am dankbarsten, man ist dann irgendwie Günther ja auch dankbar, was absurd ist, weil RTL überweist das, ja, diese, kannst du dir auf dem Kontoauszug vorstellen, RTL GmbH Köln 1.000.000, alles auch andere rot.
Ne?
Das ist dann schwarz, genau, das ist netto, weil es als Glücksspiel gilt. Und da war, so was die Mindset-Frage
im neuen Programm bei mir, ja, einer der Top-Gags.
Was
denn? Günther Jauch ist mittlerweile so reich, der zahlt bei Wer wird Millionär alles aus eigener Tasche. Nein, aber ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für alle Zuhörenden. Wann springt man?
Das wollte ich euch nämlich auch fragen. Das wollte ich euch nämlich auch fragen. Bei dir war ja schon Geld da, aber dieses, ich mache das jetzt.
Und du bist ja auch irgendwann gesprungen, diese erste Firma zu gründen. Also ich meine, das fing ja dann damit an.
Das war auch ein ziemliches Risiko für mich.
Wie alt warst du da?
Ich war Ende 20 und hatte aber auch nicht so viel zu verlieren. Ich hätte ja immer noch, ich habe es parallel zum Musikerdasein gemacht und kannte über dieses Musikerdasein ja auch viele Kunden für Mischpulte, für Lautsprecher, für Lichtanlagen, später dann eben auch Konferenztechnik und so. Mein letztes Projekt war die SPD-Bundesparteizentrale in Berlin, das Willy-Brandt-Haus, komplett ausgestattet mit Speziallicht, Spezialbeleuchtung, den Medienraum ausgestattet, Videotechnik, Bühnenzüge und so
weiter. Das heißt, du bist aus einem Musikerjob dann in die Gründung eines solchen Unternehmens rein?
Genau.
Und hast du die Firma auch nur wenige Jahre am Ende geführt, ne?
Das waren verschiedene Firmen, die sich daraus ergeben haben. Ah. Das würde jetzt hier unseren Podcast sprengen.
Aber müssen wir noch eine separate Folge machen.
Muss ich nochmal wiederkommen. Ja.
Sag Umsatz.
Aber okay, das heißt, du bist sozusagen dann aus einer Situation rausgesprungen.
Ich hatte aber als Backup bei mir immer noch das Musikerdasein und da kam auch ganz gut Geld rein. Also da war alles abgesichert.
Aber gab es so einen Sprungmoment denn? Also gab es so dieses auf dem Zehner stehen und den Schritt nach vorne machen?
Den Moment gab es. Und das war, als ich der Band gesagt habe, immer Leute, zum Jahresende bin ich raus. Und dann fiel ja die Einnahmequelle schon mal weg. Und das heißt, dieses neue Gefährt, also die Firma, in die ich dann eingezogen bin, musste dann mit eigenem Motor laufen.
Also diese klare Absage von dem, was als sicheres Einkommen
war. Und vorher war es aber eben so, dass ich gar nicht so sehr geguckt habe, jeden Monat, wie ist das Betriebsergebnis, sondern ich wollte es erstmal ans Laufen kriegen, weil ich war ja versorgt finanziell. Aber dann gab es wirklich diesen Moment, wo ich gesprungen bin. Und dann, eigentlich war es die schönste Zeit, ganz am Anfang, dass ich erstmal ganz alleine war. Das heißt, ich habe die Rechnung auch selber geschrieben und so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, scheiße, du musst irgendwie, wenn ich immer unterwegs bin, die Möglichkeiten waren ja auch noch nicht so wie jetzt. Ne? Am Anfang hatte ich noch so ein B-Netz-Telefon. Heute ist das ein Sensenite-Koffer, den man da im Kofferraum hat. Und man musste ungefähr wissen, wo man ist, um angerufen zu werden. Und das war ja auch sauteuer, damit zu telefonieren. Und dann habe ich eine Sekretärin eingestellt. Und zwar eine ehemalige Steuerfachhilfin. Übrigens ein super Tipp für alle. Die können richtig arbeiten und blicken durch. Und auf meinem Schreibtisch lag aber schon so ein Riesenberg an irgendwelchen administrativen Sachen. Und dann habe ich gedacht, na, damit ist ja jetzt erstmal einen Monat versorgt. Und die hat aber dann mittags schon gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, pass auf, bewach einfach dieses Telefon. Ich fahre jetzt mal in die Stadt und hole so alle möglichen Zeitschriften, bunte Gala, was weiß ich, und dann hast du ein bisschen was zu lesen und ich bin unterwegs und hole die Aufträge rein. Und das war eigentlich, ich so überlege, unternehmerisch war das die schönste Zeit.
Wirklich?
Wirklich. Das war
das erinnere ich bei mir so nicht mehr als schön.
Zu zweit, wirklich. Und dann auch die Lagerhaltung von mir ferngehalten, also alles ferngehalten, einfach nur sich die Rosinen sozusagen ausgepickt, dann kamen irgendwann mehrere Mitarbeiter dazu, dann kommt jetzt natürlich
aber ihr habt am Ende
komplizierter,
sagen wir, Eventmittel verliehen.
Verkauft, also auch installiert, auch dann irgendwann den deutschen Vertrieb für verschiedene Produkte gehabt, aber da war der Laden schon größer. Aber die schönste Zeit war ich als Chef unterwegs.
Wie ist das Unternehmen?
Das hatte noch meine, also Schröder, ne?
Also Schröder Medientechnik,
oder? Ja, und dann habe ich mich später mit jemandem zusammengetan und die Firma hieß dann Face Communication Equipment.
Es war aber noch die Zeit, wo so englische Namen so richtig geil waren. Face Communication Equipment.
Ich empfinde das immer noch als geil. Ja,
genau, ist heute immer noch so.
Ist wieder geil.
Eine Firma Face zu nennen ist doch super, oder? Ja.
Ist doch was, als werden kann.
Ja, da kannst du sogar in Neuguinea auftrumpfen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir in diese Ecke gekommen sind. Aber achso, es ging nur um den Moment, wo man gesprungen ist. Und wie war es denn bei dir, Philipp? Du, das ist also ja schon nicht schlecht, so bei Gunnar und Jahr quasi ganz oben mitzumischen.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
So, jetzt kommt natürlich ein Werbepartner, da sagen alle, da ist er ja wieder und natürlich mit einem ganz besonderen Vergnügen, die Koro-Drogerie. Online geht's ab.
Richtig, steht aber auch, glaube ich, bei uns beiden nicht nur in der Küche, ich habe es quasi am Gürtel, das Chili-Olivenöl von Koro, das musst du wie so ein Colt dabei haben, weil es schmeckt einfach zu allem. Ist unfassbar geil, wenn du eine Soße machst und so ein, nicht zu viel übrigens, weil das hat wirklich eine geile Schärfe, aber so ein paar, ich sag mal, so ein Teelöffel in so eine Bollo rein, das wird so viel geiler. Und ich habe das letztens mal sogar im Salat probiert, da musst du noch ein bisschen weniger nehmen. Leute, wenn ihr bei Koro shoppen wollt, Atze und ich haben was für euch rausgeschlagen, es lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, habe ich am Gürtel. Ich habe tatsächlich das Dattelsirup am Gürtel. Also,
ich weiß gar nicht, wie sein. Ich so eine Pumpgun,
was noch du so ein Kleinkeul machen soll. Ja. Ja, also der Code ist Fühlen mit Ü. Fühlen. Und dann kriegt ihr 5% Rabatt bei Koro Drogerie. Mann, Mann, Mann. Ist das gut. Das war die Werbung.
Ja, also ich meine, es war natürlich in der Tat inspiriert von dieser Nähe zu...
Gunnar und Jahr, sage ich deshalb, weil die schon, glaube ich, zu Bertelsmann gehört.
Die gehörten zu Bertelsmann, das war damals wirklich, glaube ich, einer der Top-Arbeitgeber in Hamburg oder generell in der Medienwelt. Das war eine Riesenfirma, da gab es auch noch kein Google, das war einfach ein super Einstieg und das war Premium-Arbeit. Das war jetzt Bertelsmann Vorstandsassi, das war ich damals ja quasi, ist fast McKinsey-Niveau, also die Top-Arbeitgeber-Brand.
Ja, oder? Ja. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, ne?
Ist ein bisschen anders geworden, in der Tat, ja.
Ja.
Aber was cool war für mich, war natürlich die Nähe zu diesen Gründermenschen zu haben, das zu sehen, wie das mit StudiVZ, da gab es ja noch andere, kleinere, die dann da so man kennenlernte über den Job. Und dann gab es Gott sei Dank das Internet, das neue richtig so kam mit diesem SEO, also du bist der Suchmaschinenoptimierung, man schreibt eine kleine Webseite und dann sorgt man dafür, dass die bei Google gut gefunden wird, indem man da Links drauf setzt und den Content da reinschreibt selber und das habe ich mit meinem Partner Tobias dann sozusagen nebenberuflich gemacht, Webseiten gemacht und in der Hoffnung oder mit der Idee, wir werden bei Google gut gefunden. Und das hatte damals in der frühen Phase ganz leicht funktioniert. Da war es halt noch irgendwie weniger umkämpft und war den vielen Leuten gar nicht klar, dass das lukrativ ist, wenn man bei Google von Tausenden von Leuten aufgerufen wird, weil man der erste Treffer ist in der organischen Suche. Und das haben wir gemacht. Und dann hatten wir darüber halt dann schon ein ganz gutes Nebeneinkommen. Und dann haben wir uns zusammengetraut. Muss man auch sagen, wir haben da so einen Gründerzuschuss bekommen, den es damals gab von der Bundesregierung, also auch für mich ein super Instrument ist das gewesen und das in Kombination, also dieses Google-Geld, der Gründerzuschuss und mein Partner Tobias und dann später kam Christian dazu, das waren so die Elemente, die mich dann bewogen haben, das zu probieren.
Hast du dich mutig gefühlt in dem Moment?
Nee, nicht so mutig. Nee. Ich war sehr so jetzt im Tunnel, das muss jetzt irgendwie funktionieren und wie kriegen wir es jetzt hin? Und ich erinnere das auch nicht mehr so als so schön und romantisch wie Atze. Ich weiß, das war, man wusste, ich habe jetzt irgendwie 7 Monate Gründerzuschuss oder 8 oder was da damals war. Ich wusste, Google kann auch vorbei sein. Das ist auch irgendwie echt da irgendwie tricky, da immer oben zu bleiben. Und habe irgendwie das eher so als schon auch eine anstrengende Zeit. Klar, man verklärt dann immer irgendwie eh alles. Mhm. Und dann da weiß man, ja, damals saßen wir aber da irgendwie auf einer Nebenstraße von der Reeperbahn, wo Tobias damals wohnte, auf dem Sofa. Und das war dann irgendwie auch so, da könnte man einen schönen Film draus machen. Aber es war nicht so, dass ich da entspannt war. Ich weiß noch, da war ich dann teilweise wirklich auch überhaupt die richtige Dosis zu finden. Wie viel soll man jetzt arbeiten oder nicht? Ja. Muss ich jetzt wirklich Tag und Nacht arbeiten, meine Prioritäten zu finden? Wann fahre ich nochmal zu meiner Familie oder wann sitze ich jetzt hier und versuche das irgendwie nach vorne zu bringen? Das alles so für mich zu finden.
Ist nicht einfach.
Es war nicht so einfach und ich hatte immer ein bisschen Sorge, Geld anzunehmen von Investoren. Das war ja auch so die Zeit, wo dann halt viele junge Firmen sagten, Mensch, ich habe hier eine Idee, gib mir mal 1 Million, also als Investor. Und das, damit habe ich mich nicht leicht getan. Also andere Leute Geld dann für ein Projekt sozusagen zu nehmen und damit dann umgehen zu müssen.
Weil das den Druck erhöht hätte?
Noch mehr. Also ich hätte mich dann noch mehr in der Verpflichtung gefühlt, jemand vertraut dir jetzt so viel Geld an. Und ich hatte nicht, auch durch diese New York macht dich auch sehr bescheiden, denke ich mal, so diese Erfahrung. Du bist da halt echt eine Wurst.
Okay,
ne? Und da jetzt, ich hatte, oder bis heute habe ich nicht dieses krasse Selbstbewusstsein. Ich glaube, wenn man jetzt sozusagen ganz behutsam aufwächst im Lehrerhaushalt, ist man auch irgendwo geschützter. Und dann, wenn man dann auch sofort dieses Talent hat, McKinsey und so, dann hat man vielleicht irgendwie am Ende doch irgendwo ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich hatte das so unternehmerisch tatsächlich so nicht.
Also oder man hat dieses Selbstbewusstsein nicht und versucht, das über sowas ranzuholen.
Das
habe ich mich ehrlich gesagt oft bei mir gefragt.
Aber ich hatte bis heute eigentlich eine Paranoia. Also, das jetzt irgendwie nicht funktioniert und dass ich.
Ist das noch da? Weil ihr habt jetzt über 400 Leute bei euch, das Unternehmen. Könnten wir jetzt auch nach Gewinnen fragen. Aber
was ja auch ein Riesendruck
ist. Ist ein Riesending.
Ja, ist auch ein Riesendruck. Und es ist immer noch eine Paranoia. Also, ich meine, ich kann jetzt damit umgehen und ich habe jetzt irgendwie Strukturen, wo man sagt, das ist jetzt nicht morgen vorbei. Aber klar, du lebst da schon. Bisschen angespannter wahrscheinlich, aber ich bin das auch jetzt seit so vielen Jahren, ist man natürlich auch jetzt gewohnt. Ich mache jetzt seit 15 Jahren unternehmerische Sachen, insofern dann.
Du bist jetzt 44, ne?
Ja.
Bei uns kommt immer auch die Psychologie rein und da würde ich euch gerne was erzählen von einer Forscherin, die ich letztens kennen durfte, Professorin Gabriele Oetting von der New York University. Die hat mir ein Modell beschrieben, das fand ich unglaublich spannend, vor allem weil da was aufgeklärt wird, was glaube ich viele, die sich so Pläne im Leben machen, die sich was vornehmen, vielleicht auch was Großes vornehmen, total ja, zumindest wissenschaftlich betrachtet, falsch sehen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir bis hierhin besprochen haben. Und zwar sagt die, dass Menschen positive Fantasien haben. Ne? Ich könnte Schlagzeuger in einer berühmten Band werden. Ich könnte Multimillionär werden. Ich könnte mich trauen, dieses kleine Café in Portugal zu eröffnen. Das sind so Fantasien. Und dann differenziert die davon Erwartungen. Fantasie, das kann wirklich so eine Traumtänzerei sein. Das wäre so, als würde ich Leon jetzt sagen, ich will super Balletttänzer werden. Ausgeschlossen. Allein von meinem Körper und habe ich viel zu spät angefangen. Aber es könnte meine Fantasie sein. Erwartungen wären eher so an die Realität gekoppelt, dass ich sage, ich kann kein Balletttänzer werden, aber ich habe vielleicht die Erwartung, dass ich irgendwann mal besser tanzen kann und deswegen mache ich einen Tanzkurs. Und was die dann sagt, ist, dass viele Leute so sich vorstellen, und das habe ich dann im Netz nochmal als Phänomen für mich so auch ein bisschen kennengelernt, dieses, ich setze mich dahin und ich stelle mir einfach nur vor, wie ich super Unternehmerin werde. Es gibt ja so TikTok-Reels, wo Leute sich auf die Brust schlagen und sagen, irgendwie dreimal morgens, ich werde reich, sechsmal abends, ich werde reich und neunmal noch mittags dazwischen oder umgekehrt. Und dann glauben die, dass sie reich werden. Da habe ich so ein bisschen gedacht, dieses, ich habe positive Fantasien, ich muss es mir nur vorstellen, ich muss es mentalisieren. Das ist, glaube ich, weit verbreitet als Idee, wie so eine Vision oder so ein toller Weg anfängt. Und sie sagt dann, nee, das ist hochgefährlich. Wir konnten zeigen, dass Leute, die sich jetzt so positive Fantasien machen, dazu, wie sie Gewicht verlieren, am Ende eher zunehmen. Dass Studis, die so positive Fantasien haben, wie ihr Studium läuft, viel schlechter dran sind als Leute, die positive Erwartungen, aber damit eben eher realistische Erwartungen haben. Zum Teil ist sogar, wenn du eher negativ drüber nachdenkst, das Bessere. Und das, was sie mir dann am Ende beschrieben hat, und das wollte ich eben mit euch teilen, war, dass sie sagt, diese positiven Fantasien, die sind toll, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Richtung könnte es gehen. Aber viele Leute denken, das war's dann jetzt. Ich setze mich dahin und denke positiv und es passiert nichts, ich komme nicht vorwärts. Und sie meinte dann, wir brauchen WOOP. Und es sind vier Schritte. WOOP, also W-O-O-P. Das erste ist der Wunsch, was will ich haben? Das wäre noch dieses Positive, sich was ausmalen, das auch so richtig zu fühlen. Wo habe ich richtig, richtig Bock drauf? Dann wäre das so, den Outcome sich zu vergegenwärtigen. Wie wird das aussehen? Wie ist das, wenn ich meine Soundfirma habe, die Mischpulte verkauft? Wie ist das, wenn unsere kleine Firma die Suchmaschinenoptimierung hat, wenn die funktioniert? Also, dass man sich so das Ergebnis vor Augen ruft. Und dann Obstacle, also Hindernisse. Weil das nicht einfach so klappen wird, dass es da Schwierigkeiten geben wird, dass der Plan nicht gemacht ist, weil du eine Vision hast. Das war so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ihr dann gesagt, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Mein Ziel wäre jetzt mal wieder mehr Sport, mehr Joggen. Und da meinte sie, bei dem Hindernis, ja, da muss ich so richtig festnageln. Was ist dein Hindernis? Was hält dich denn davon ab, mehr Joggen zu gehen? Da habe ich gesagt, Zeit, wichtigere Termine, E-Mails. Ja, und dann meinte sie, der letzte Punkt P ist dann, du brauchst einen Plan. Du brauchst so Wenn-Dann-Pläne. Wenn du gleich nach Hause kommst und wieder merkst, der innere Schweinehund, oder du gehst nicht joggen, oder du hast jetzt schon wieder die große Angst, deiner Mutter zu sagen, dass du dieses Café eröffnen möchtest, dann brauchst du einen Plan, der aus so Wenn-Dann-Schritten basiert. Wenn das wieder kommt, mache ich das. Ist das was, wo ihr was mit tun könnt? Also dieses, abgesehen von, ich stelle mir das irgendwie toll und rosig vor, muss ich mich mental auch auf diese Hindernisse einstellen?
Also ich sehe, was du da gerade erzählt hast, ich höre das mit großer Skepsis an, was du da gerade erzählt hast und denke mir, was man eigentlich bräuchte, ist jetzt in der Breite ein besseres Verständnis, wie man sich selbstständig macht, wie das funktioniert, wie sozusagen einfaches Unternehmertum funktioniert im Sinne von Zahlen,
Realismus,
Steuern, Geschäftsmodelle, was ist eigentlich Umsatz, was sind Kosten, wie kann man das mal ausrechnen, Beispiele auch irgendwie, vielleicht mal ein paar Biografien in die Schulen reinbringen und natürlich dann anfassbare Unternehmer um die Ecke in den Schulen oder in den Hochschulen irgendwo zeigen, aber so ganz anfassbar pragmatisch, ich glaube, das ist ja vielen gar nicht klar, wie wie geht das eigentlich? Also jetzt, wenn man nicht gerade BWL studiert, wie findet man da eigentlich hin? Ne? Also für Leute, die auch in der Ausbildung kommen, aus dem Handwerk kommen, die aus anderen Studiengängen kommen, das irgendwie klar zu machen, wie Unternehmertum wirklich klar ansteuerbar ist heutzutage,
ja.
Wie man auch nach Marktlücken sucht und dann auch auf dem Bierdeckel ausrechnen kann, lohnt sich irgendwas wohl oder nicht. Also wie ich jetzt auf dem Bierdeckel ausrechnen kann, wenn man so eine Halle voll macht, wenn man da hinkommt, dann lohnt sich das. Aber da kann man ja auch alles andere, kann man ja auch ausrechnen. Mhm. Und ohne jetzt, das ist, finde ich, das bräuchte es, das würde viel mehr helfen. Das halte ich jetzt für extrem advanced und puh, also es mag Leute geben, die mit sowas was anfangen können. Ich glaube, es ginge viel trivialer.
Das muss ich aber kurz mal dazu sagen. Also das ist jetzt nichts, was aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft oder was da nur drin bleibt. Im Gegenteil, die sagen, sie finden so 20-25% der Leute in ihren Umfragen, die das automatisch machen. Die eben nicht sagen, ich habe meine Traumtänzerei und stelle mir jetzt vor. Deswegen, für mich ist das sehr ergreifbar, sich hinzusetzen und sich vorzustellen, wie toll könnte das sein. Ich hätte es jetzt gar nicht auch nur auf Unternehmertum bezogen, sondern so auf Pläne machen, Ziele haben im Leben. Kann ich mir ganz viel vorstellen, aber dass ich dann eben heute nicht mit einkalkuliere, was gehört da an Pain dazu, was gehört da an Schwierigkeiten dazu und dass ich so dieses reine Mentale, ja, denke positiv, dann wird das schon klappen, dass das nicht reicht. Das war für mich hier die Message dabei. Ne? Und die meinen, dass wenn du den Leuten dieses Modell, können sie es auch anders nennen, aber wenn du denen diese Schritte beibringst, dieses Kontrastieren, ich habe eine erwünschte Zukunft und muss die aber mit meiner Realität abgleichen und brauche dann neben den Hindernissen, die ich überwinden muss, Pläne, ganz konkrete Schritte, um das zu machen. Ich fand das schön, weil ich dachte, das ist so dieses, ich mach's auch. Also es klingt jetzt so komisch, aber mach es. Wenn du jetzt mutig sein willst, wenn du dich was trauen willst, von mir aus, wenn du Unternehmer werden willst oder auch kannst auch andere Sachen nehmen, dann musst du diesen ersten Schritt von diesem 10-Meter-Turm runterspringen, aber dann bist du noch lange nicht da sein. Dann werden Hindernisse kommen, dann werden Schwierigkeiten kommen, mit denen du umgehen musst.
Das macht Sinn, aber das ist, wenn ich, also das, ja, das macht Sinn, aber ich glaube, das Wahre fängt noch vorher an. Also einfach wirklich den Leuten greifbar machen, was heißt das jetzt eigentlich? Und dann auch tatsächlich wieder in Zahlen, in ein bisschen auch Realismus-Check. Ich denke schon, dass den meisten Leuten klar ist, wenn man was anstrebt, was jetzt spannend ist und begehrenswert ist, dass man das nicht geschenkt bekommt, ist den Leuten eigentlich schon klar.
Das war halt so, wenn ich bei TikTok reingucke, dass ich das Gefühl hatte, die Leute glauben das. Die Leute glauben, dass du dich auf deinen Sessel setzen kannst und dir vorstellen kannst, dass du reich wirst, dass du dir vorstellen kannst, dass dein Crush dir schreibt, dass du dir vorstellen kannst, dass du dir irgendwann dieses Café in Portugal hast und dass das passiert. Weil das Glück dann auf dich zufliegt. Das trifft bestimmt auch nicht auf alle zu, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ist das nicht aktuell auch so ein bisschen das Mindset dieser Gesellschaft? Also
wenn das
so
sein sollte, dann das wäre furchtbar. Aber in der Tat, weil das irgendwie, aber das lernst du ja am besten in frühen Jobs oder das sagen, also bei mir hat das auch meine Mutter mir gesagt, irgendwie, mach mal was. Also wenn du jetzt irgendwie das haben willst, mach mal was. Also dieses ins Machen kommen, das muss, klar, wenn das, ich hoffe, dass das da ist. Wenn das weg ist, dann haben wir echt ein Problem,
ja. Ja, du hast es ja eben schon mal angestoßen. Das wäre eine schöne Idee, dass eigentlich in den Schulen schon sich mit Unternehmertum, mit kaufmännischen Themen, die sich an der Praxis orientieren, auch wirklich gelehrt und hantiert würde.
Und zwar nicht nur für die Menschen selber, sondern auch für die Volkswirtschaft insgesamt.
Ja,
es ist einfach wichtig, dass Menschen Unternehmer sind. Ich meine, da kommt schon, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin da wirklich von überzeugt, sehr viel Wohlstand her. Das ist ja also jetzt auch keine Meinung, das ist ja eine Tatsache, dass irgendwie sehr viel nationaler Wohlstand hier kommt, weil hier vor Jahrzehnten oder auch heute noch mal Leute Firmen gegründet haben und die Zeug ins Ausland verkaufen zum Beispiel.
Was ist dein Eindruck so, wenn du auf Unternehmertum in Deutschland guckst? Hat sich das verändert? Ich meine, du machst jetzt ein paar Jahre, aber du beschäftigst dich ja sicherlich auch mit den größeren Trends. Es gibt jetzt viel Diskussion um junge Generation, 4-Tage-Woche, alle nur noch so halbgar am Arbeiten und lieber chillen.
Also die Generation kann ich nicht so genau einschätzen. Die ganz junge, die ist auch noch nicht ganz klar. Ist das eine These?
Oder ja, ist
wie
eine
werden
total,
die, wenn die
total,
mal ein bisschen mal in unternehmerisches, richtiges Alter kommen, weil die sind ja noch auch dann irgendwie jung, sagt man ja, ne? Insofern weiß ich nicht, aber was man schon sehen kann, ist, finde ich, dass natürlich nach dem Krieg hier eine andere Generation war, die auch andere Möglichkeiten hatte, natürlich viel größere Märkte, viel größere Marktlücken, wenn du so willst, hier war alles neu. Und das waren halt Leute, die auch noch vielleicht einen anderen Druck hatten, über den wir auch gerade sprachen, andere Gier hatten, die hatten nichts und wollten dann was Neues bauen und haben das dann auch genossen sicherlich und dann auch ihr Leben lang gemacht häufig. Das war sicherlich eine andere Phase als die Menschen, die jetzt so in zwischen, sagen wir mal, 35 und 55 so gerade sind, wo ich die meisten so habe, im Podcast auch, die sind aus einer anderen Zeit. Die kommen jetzt eher mit technischeren Sachen, die müssen auch ihre Firmen anders finanzieren. Ne? Also die ganzen frühen Gründer haben irgendwie über die Bank ihr Unternehmen finanziert, hatten dann den Kredit und müssen das Haus verleihen, um loszulegen. Heutzutage gibt es ja diese Fonds, wo dann irgendwie Eigenkapital bekommst. Das heißt, wenn die Firma vor die Wand fährt, ist das Geld zwar weg, aber du bist trotzdem nicht pleite als Gründer. Es ist angenehmer zu gründen. Du musst aber auch größere Risiken eingehen. Du brauchst häufig viel mehr Kapital. Also diese Gründerzeit hat sich schon, oder das Gründertum hat sich schon sehr verändert. Also die Mechanik, wie das früher war, auch was ich erzählt bekommen habe von Herrn Six oder von Herrn Würth oder von halt Leuten so aus dieser Zeit oder Herrn Rossmann in den Podcasts, ist halt anders als das, was jetzt Leute, die jetzt gerade so, das ist ganz anders. Und eine große Problematik, die ich jetzt auch sehe, die man vielleicht noch gar nicht in der Breite so diskutiert, ist in der Gründerwelt vor allen Dingen, früher hat man halt Firmen gebaut, so ein bisschen mit Kredit bis unendlich. Und heute ist es ja schon auch so, dass viele Leute dann was gründen, dann Erfolg haben und dann nach 10, 15 Jahren sehr wohlhabend sind und dann einfach aufhören. Also wie viele Leute ich mittlerweile kenne, die irgendwo auf Mallorca leben oder halt einfach gar nicht mehr so richtig arbeiten, das finde ich ist schon krass. Und was da an Kapital verloren geht, weil die Leute einfach das nicht mehr machen. Also ich meine, das muss man ja wirklich sagen, der Herr Sixt, der Herr Rossmann, der Herr Würth und da viele, viele andere auf der etwas niedrigen Ebene aus der Generation, die ziehen das durch, teilweise bis 70, 80. Ich war bei Herrn Kind, dem Hörgeräteunternehmer, der dann sagte, ja, also ich bin jetzt irgendwie, ich glaube, ist 80. Ja, ich komme jetzt morgens, ja, also um 8 bin ich im Büro. Und man denkt, okay, ey, das ist schon irgendwie ein bisschen crazy. Warum? Aber es ist natürlich für unsere Volkswirtschaft ist natürlich super, dass das irgendwie so viele Leute so viele Jahre da voll reinpushen. Und das sowas ändert sich auch gerade.
Darf ich mal ganz kurz fragen, die Leute, wenn du sagst, die sind dann irgendwie ausgestiegen nach 10, 15 Jahren, wahrscheinlich mit dem ganz dicken Portemonnaie, ist das ein erstrebenswertes Modell? Geht's denen gut?
Ich glaube, es ist unterschiedlich so, wie sie damit auch umgehen und irgendwie manche machen dann ja auch noch was und sind dann selber Investor. Ja, das ist dann auch so eine Art Job, aber auch ein Halbjob irgendwie. Und man trifft mal jemanden und sagt, Mensch, das ist ja gut, da investiere ich jetzt rein. Was sie nicht mehr machen, ist also operativ an einer Firma, an einem Projekt richtig Vollgas arbeiten. Ne? Und ich glaube, für viele war das nicht so gut.
Für mich wäre das die Hölle, muss ich sagen.
Also viele sind ja auch, und wenn es über Umwege war, wieder eingestiegen. Und wenn du genau hinschaust, du sagst ja dann Investor, aber wenn du genau hinschaust, dann sind sie doch wieder in der Weltgeschichte unterwegs und haben hier einen Termin, da einen Termin.
Man beschäftigt sich schon. Also, man macht dann, die ich da kenne, das sind mittlerweile aber jetzt irgendwie nicht 5, nicht 10, sondern eher so, wir reden jetzt eher so von den wirklich unternehmerisch begabten Leuten, 50, 60 oder 100, die mir da so begegnet sind in den letzten Jahren gefühlt. Und das ist schon eine etwas signifikantere Zahl, die sich dann irgendwie beschäftigt. Also auch in Aufsichtsgremien geht, Beiräte geht und so, da ist man auch irgendwie, hat man was zu tun, aber es ist halt der lockere Job. Also das ist nicht so wie, du musst selber den Kram jeden Tag machen. Ja. Und das ist ja auch ein cooles Leben. Ich glaube, es gibt da schon auch sehr, so wo man sagt, für deren Leben ist es vollkommen glücklich und ein bisschen Investor, paar Mandate, Family, Reisen, Golf, I don't know. Es ist nur, glaube ich, ich gucke da jetzt irgendwie auch bei unserem Gespräch so ein bisschen als jemand für Deutschland drauf. Dafür ist es nicht gut. Weil da wäre es halt besser, wenn die durchziehen würden. Wenn genau diese Leute sagen würden,
mit ihrem Know-how.
Mit ihrem Know-how, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Drive, ich ziehe es durch. Und der Drive ist dann häufig jetzt einfach schon früh raus, weil Leute, also der Drive ist ja häufig so eh raus, weil man halt schon relativ gut hier groß werden kann in Deutschland. Also anders als vor 40, 50 Jahren. Ich will das ja nicht verklären. Es ist ja einfach, so ist es ja. Es ist jetzt einfach angenehmer geworden, hier groß zu werden. Ne? Und zumindest in meiner Generation, wo ich das beurteilen kann. Ja, und das, also für Deutschland so als Volkswirtschaft hat sich schon viel geändert in der Gründerwelt über die Jahre, würde ich sagen.
Ja, macht euch das nicht traurig? Also wenn ich solche Geschichten höre, allein wenn jemand Golf spielt, macht mich schon traurig. Also, okay. Oder das Ende der Fahnenstange ist, wenn mir jemand sagt, ich habe mir eine Harley gekauft und du denkst, ja, Beileid. Du hast ja davon gesprochen, dass du in jungen Jahren schon gedacht hast, ich will mein Leben füllen, ich will was mit meinem Leben anfangen. Und das heißt ja dann auf der anderen Seite, wenn du dann mit Mitte 40 schon als Hauptberuf dein Handicap hast beim Golf, dann Ah, wie traurig ist das, was du gerade beschrieben hast, was da alles verloren geht. Ne?
Absolut.
Und du hast doch gerade mal die Erfahrung, du bist jetzt auch Mitte 40, du hast jetzt die Erfahrung, du hast einen gewissen Weitblick, eine Einschätzung und jetzt geht's so eigentlich erstmal so richtig los. Ich habe bei dir im Podcast Dieter Müller gehört.
Vermutlich Mann.
Der in der Hotellerie, glaube ich, der Mann der Stunde ist.
Absolut, ja.
Und unser Herbergsvater, muss man dazu sagen, weil ich hänge sehr viele Motel Ones
an. Ja, Motel One, wie alt ist der? Der ist über 70, ne?
Ja.
Und aber mit welcher Begeisterung er noch da spricht und was sie noch vorhaben und der amerikanische Markt. Und so muss es doch sein. Also das ist doch ja, aber, Unternehmertum im besten Sinne, dass man es eben in der Leidenschaft betreibt.
Aber ich meine, das ist auch, glaube ich, irgendwie jetzt in den letzten Jahren nochmal anders geworden, auch durch natürlich Vorbilder. Ne? Also da gibt es ja irgendwie die Leute, die dann irgendwie für Millionen ihre Firma verkauft haben, die durch die Medien gegangen sind damit, dann so dieses Bild, dann was ja natürlich schon auch viele nachvollziehbarerweise für strebenswert halten, ich bin reich und mache Urlaub auf einer am Strand und Urlaub für immer und so, das durchdenkt man ja jetzt gar nicht, sondern man sieht erstmal dieses Bild
ja.
Und dann denkt man, okay, das muss doch geil sein. Dann
ohne, dass einer nach den Sinn fragt. Da sind wir ja schon bei der Sinnhaftigkeit.
Aber ich glaube, erstmal der Antrieb ist sozusagen dieses Bild, da tatsächlich wieder so ein Bild im Kopf, das häufig ja auch wirklich dann in diese Generation reingesendet wird. Hey,
ja,
Firma genau. Verkaufen, ja. Dann Millionen, dann Urlaub für immer. Und ob das jetzt wirklich eine super Sache ist, das ist auch eine andere Diskussion. Ich glaube erstmal, dass es dieses Bild schon auch gibt und dass wir damit umgehen müssen, dass das auch in Deutschland eine Generation groß geworden ist damit, hey, wir verkaufen Firmen schnell. Wir gründen sie und verkaufen sie dann wieder also weiter.
Das halte ich für total problematisch. Ich habe das auch erlebt von Leuten, die mir das so erzählen, wo du das dann mitbekommst und dann sitzen die da auch plötzlich und denkst dir, okay, krass, die haben jetzt viele Millionen, die sind jünger als du, die haben jetzt ein paar Jahre wie krass gearbeitet für ihre Firma und haben die dann verkauft. Und dann fängt man so selber an auch zu denken, ja, könnte ich mich in diese Gründerszene mal reinarbeiten und wie funktioniert das und mit Kredit und hast du nicht gesehen. Und dann für mich war immer klar, auf keinen Fall. Also gründen um des Gründens Willens und es schnell verkaufen zu können, das finde ich ganz furchtbar.
Aber es ist, glaube ich, schon auch als Ideal viele Jahre in Deutschland irgendwie durch die Welt gegangen. Also auch
ganz klar.
StudiVZ hat ja nicht nur mich so berührt, sondern viele andere. So, ja. Das hat wirklich eine Generation geprägt und dann reden wir dann, ja, StudiVZ, was danach noch alles an anderen Firmen gab, wo das halt so war, du machst das mal eine Weile irgendwie und Groupon, alles so Modelle, die dann immer wieder weg waren, aber trotzdem waren halt ein paar Leute reich.
Ich habe gerade mal geguckt, Flaschenpost, 1 Milliarde.
Ja, ja,
das ist ein Unternehmen hier aus Münster. Absolut, ich habe die zum Teil noch, glaube ich, die eine davon kennengelernt, die ist dann irgendwie kurz davor ausgestiegen, wo ich so dachte, 1 Milliarde. Ja. Also 100 Millionen für StudiVZ ist krass, aber Flaschenpost, 1 Milliarde. Ja. Und jetzt sitzt du da und denkst dir, boah, ist das krass. Und ich glaube, ich will denen gar nicht unterstellen, dass sie es gestartet haben, um es schnell zu verkaufen. Ich will es eigentlich keinem auch, was heißt unterstellen. Ja, das muss ja jeder wissen, so wie er will.
Aber also ich meine, wenn du genau, Investoren so an Bord nimmst, wenn du, das ist ja heute auch die, also A wird es halt, glaube ich, schon so ein bisschen auch als Leitbild weitergegeben. Und das Zweite ist, wenn du heute eine Firma gründest, brauchst du bei ganz vielen Geschäftsmodellen einfach Investoren. Das kannst du, wo soll das dann, die Banken finanzieren dir das nicht und das Geld haben die Menschen ja selber dann am Anfang nicht. So, also wo soll es herkommen? Du brauchst Investoren. Und wenn die dann in deine Firma rein investieren, dann wollen die eines Tages ihr Geld zurückhaben. So, dann bleibt dir auch nichts anderes übrig. Also ich will jetzt keinen Vorwurf deswegen. Das ist einfach eine andere Mechanik, als die früher war, wo du als der alte Herr Six oder der alte Herr Rossmann dann zur Bank gegangen bist. Also ich will jetzt hier noch einen Laden aufmachen oder ich will überhaupt einen Laden aufmachen. Ich brauche mal ein Darlehen. Ja, okay, dein Häuschen wird jetzt in Berlin, dann kriegst du das Darlehen. Und dann bist du da in einem Hamsterrad und versuchst die Firma aufzubauen. Aber die gehört dir zu 100%, aber du hast ein Darlehen zu bedienen. Aber die Bank will da nie raus. Die will das Darlehen am liebsten dir jedes Jahr verlängern. Der Investor, der das Eigenkapital sozusagen dann aber mit dir teilt und der sagt, okay, ich kriege jetzt für mein Geld, kriege einfach nur einen Anteil der Firma. Na, der will ja eines Tages raus. Und dann musst du ja irgendwie zumindest über den Verkauf nachdenken.
Wir haben jetzt schon über Gier am Anfang gesprochen, die versucht noch ein bisschen positiver darzustellen, weil es sehr drastisch klang. Dann haben wir über Mut schon gesprochen, diesen Schritt zu machen vom 10-Meter-Turm. Was gehört für euch noch zu einem Unternehmer-Mindset dazu oder zu diesem Ich will eine Firma machen und will damit auch erfolgreich sein.
Also fangen wir mal ganz oben an. Kann ich wirklich jedem empfehlen, die Biografie gelesen von Elon Musk, von Walter Isaacson. Das ist so ein 600-Seiten-Buch. Aber es ist wirklich krass und ich meine, er ist ja nun aktuell der erfolgreichste Unternehmer der Welt, ob man ihn nun mag oder nicht. Die Zahlen sprechen ja für sich. Und was da drin ist, und das ist eigentlich überraschend, fand ich, der hat ja wirklich Bock gehabt, große Probleme zu lösen. Er hat ja wirklich irgendwie immer schon versucht, große Probleme zu lösen, technische Herausforderungen anzugehen und ist glaube ich, wirklich nachvollziehbar nicht von Geld getrieben. Also das, ja, genießt er jetzt auch sein Geld und fliegt durch die Gegend und so, aber wenn man das so liest, und es ist, glaube ich, keine reine PR, dann ist das schon so, dass der sagt, okay, ich wollte da irgendwie so ein Zahlungssystem im Internet mitbauen. Also von irgendeiner Idee ist der begeistert. Und die dann technisch umzusetzen, bis hin jetzt natürlich zu elektrischen Autos und Raketen. Und das ist, finde ich, schon eigentlich das Schönste, wenn jemand so getrieben ist von einer Idee oder von einer Leidenschaft.
Ich glaub, er hat ja weitergemacht, hat ja schon in jungen Jahren viel Geld mit einer Firma verdient und einfach weitergemacht.
Und auch wieder alles eingesetzt. Also Stichwort Angst. Der Typ hat ja wirklich komplett volles Risiko. Also wäre die Welten, es fehlte nicht viel. Und zwar hätte genauso also die Wahrscheinlichkeit, wenn er sein Leben 10-mal lebt, ist wahrscheinlich davon mindestens 6 oder 7 Lebensentwürfe von dem, wo der wirklich mit weniger da sitzt oder zumindest nicht wieder von Anfang bei Null anfangen muss. Und das hat der schon immer wieder voll reingetan.
Also das wäre dann so, ich gehe voll ins Risiko.
Ist dessen, mittlerweile hat er, glaube ich, zu viel, um es jemals wieder zu vernichten. Aber das ist schon dessen Motiv. Und das finde ich zumindest so von der Idee, ob jetzt bei ihm, und ne, ich bin kein Fan, aber ich finde das schon, sozusagen so eine Idee zu haben, ist schon krass und das ist natürlich super hilfreich. Wenn du nicht irgendwie lange rumsuchen musst und dann irgendwie sagst, okay, jetzt mache ich auch nochmal irgendwie hier ein neues Joghurt oder so, sondern wenn du da an solche Themen dran bist. Ne?
Aber ja, wobei ich oft höre, also ich teile den Punkt, dieses, dass man so all in geht. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, das sage ich auch jetzt, wenn ich zum Beispiel mit einer Geschäftsführung von uns zu tun habe, dass ich so sage, dieses Bereitsein, so einen extra Meter zu gehen, ne, dass du sagst, ey, yo, ob du dich dann in Stunden das fragst oder fragst, ob ich jetzt am Samstag nochmal auf die Mails gucke, dass du sagst, ich stelle mich darauf ein, dass das hier kein Selbstläufer wird. Ich stelle mich auf Hindernisse ein, ich muss richtig Gas geben, sonst hätte es längst schon wer anders gemacht, sonst gäbe es da keine Lücke. Das ist was ich total kenne. Ich frage mich aber auch, also beziehungsweise ich würde noch einen weiteren Punkt hinzugeben, nämlich dieses Idee haben ist das eine, aber ich finde, man kann schnell viele Ideen auf dem Blatt schreiben und die kommen mir dann total gut vor, dieses dann auch operativ umsetzen, sich dahinter klemmen und dann gucken, wer macht hier eigentlich die Buchführung bei uns? Also das klingt jetzt so banal, aber wo sitzen wir eigentlich, in welchem Büro und wie machen wir das? Das habe ich auch oft gemerkt, das ist dann mindestens genauso wichtig.
Ich meine, erstmal generell über seine eigene Irritation drüber springen. Ich weiß noch, als ich mich zum ersten Mal am Telefon gemeldet habe mit meinem Namen und dem Firmennamen, den ich gerade ausgedacht habe, dahinterher. Wo man so denkt, okay, das ist jetzt ja total, das habe ich mir gerade ausgedacht, jetzt sage ich das am Telefon, hallo, hier ist Philipp Westermeier von Edyard, also wie unsere erste Firma hieß, wo man so denkt, okay, hast du jetzt gerade wirklich gesagt?
Hier ist Atze Schröder von Face.
Aber das sind ja so Momente, oder ich stelle mir das auch bei, also dieses Comedy-Thema inspiriert mich ja auch als Geschäftsmann, seit habe ich ja schon erzählt. Und vor kurzem war ich bei der Martin Rütter im Podcast, der auch eine Art Comedy macht, also die Hallen voll macht, und dann haben wir auch drüber gesprochen. Und dann habe ich gedacht, ey, das wäre das nicht was, und dann könnte man nicht jemanden aufbauen im Umfeld. Und dann habe ich einfach, dann müsste man nochmal anfangen zu gucken, wie hart es ist, überhaupt vernünftige Gags zu produzieren. Dann saß ich im Zug und habe versucht, mal überhaupt selber einen Gag mir auszudenken.
Und?
Ja, du fängst halt wirklich an und kommst dir natürlich auch, komm mal, total strange vor. Dann habe ich eigentlich 1000 andere Sachen in meinem Leben zu tun, habe mir jetzt aber vorgenommen, komm mal, jetzt setze ich mir auf diese Zugfahrt und versuche einmal ein paar Gags aufzuschreiben. Und das ist natürlich auch eine Irritation. Man denkt sich selber, was mache ich hier jetzt eigentlich? Ist doch, also wahrscheinlich war das jetzt wirklich so als Übung und geht in den Papierkorb, aber so ist ja bei Firmen generell. Du musst ja irgendwie so was machen, was noch nicht da gewesen ist, und dich überwinden und Leuten was erzählen.
Überwinden, auch ein wichtiger Punkt. Absolut. Ja.
Also dich überwinden, sich so zu melden, was kommt dir auch komisch vor. Du denkst ja, du machst dich lächerlich. So.
Auch das gehört ja dazu, ins Handeln zu kommen.
Absolut, absolut.
Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Du hast ja eben gesagt, Ideen haben viele, und das stimmt ja einfach auch. Und von morgens bis abends werden überall Ideen besprochen, man müsste mal und so, aber die wenigsten kommen ins Handeln. Und alle UnternehmerInnen, die wir so kennen, kann ich, glaube ich, verallgemeinern, haben ja am Anfang unfassbar viel Gas gegeben. Da war doch keiner dabei, der gesagt hat, nee, pass auf, das mache ich mit einer 35-Stunden-Woche und ab Freitagsmittags bin ich nicht mehr zu erreichen. Kenne ich keinen Unternehmer.
Das geht nicht. Nee, kenne ich auch nicht.
Unternehmerin.
Kenne ich auch nicht. Das geht nicht, auf jeden Fall. Also das,
deswegen frag dich eben so mit diesem, wenn jetzt das Mindset wird, ey, Work-Life-Balance ist wichtig, geteilte Führungsposition ist wichtig, 4-Tage-Woche wird eine Geschichte, dass ich mich so immer wieder schon, also mein ganz wichtiger Punkt war, finde ich alles toll und macht psychologisch bestimmt auch an manchen Stellen Sinn, dann lass uns mal bitte gucken, bei wem wir anfangen. Dann fangen wir erstmal an bei den Handwerkern und bei denen im Friseurladen bei denen den Assistenzärztinnen und so, und dann merkst du ganz schnell, ey, fuck, das wird ja gar nicht gehen. Oder wenn dann, wer pflegt denn dann die Leute am Freitag, wenn wir alle nur noch 4 Tage arbeiten? Dann habe ich einen Schritt weiter gedacht, was hieße das eigentlich für Unternehmertum? Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwas von diesem Unternehmertum, was ich gemacht habe, mit einer 4-Tage-Woche starten wollen, Da wäre ich ja heute noch dran.
Ich glaube, was ich mir, wenn ich mir das wünschen könnte, ist jetzt neben dieser Basis sozusagen Wissensvermittlung, über die wir gerade sprachen, irgendwie auf dem Bierdeckel mal so was ausrechnen helfen und ein bisschen so, was sind eigentlich wirklich Marktlücken und wie groß sind die und Umsätze und Kosten, wie verhält sich das zueinander, ist aber auch, du brauchst, glaube ich, auch irgendwo Leitbilder. Und vor allen Dingen, was noch, glaube ich, noch schlimmer, noch tiefer sozusagen drin sitzt und was mich auch als Kind immer schon so beschäftigt hat, neben Vorbildern oder dem, wie geht man eigentlich, wie wird man eigentlich Unternehmer, ist so Sprüche, die einen dann auch noch abhalten, so, ja, selbstständig, selbst und ständig, ne, haha, so, da denkt man immer, ja, stimmt, das will ich eigentlich nicht, das ist ja negativ. Ja. Dass natürlich das Gegenteil wahr ist, dass der Arzt sagt, ich arbeite eigentlich gar nicht mehr seit zig Jahren, das wird nicht vermittelt. Es wird vermittelt, selbst und ständig, lass den Scheiß, sei doch froh, wenn du um 17 Uhr Feierabend hast. Das finde ich total schade. Und da würde ich mich für ins Zeug legen, zu sagen, lieber auf Atze gucken oder auf eigentlich hier unserem Tisch vielleicht, die sagen, wir machen das ja wirklich auch ganz gerne. Und niemand denkt sich, oh Mist, ey, jetzt ist schon wieder so und so viel Uhr heute Abend. Und das ist, glaube ich, in der Breite aber einfach eine falsche Wahrnehmung.
Total,
die Wahrnehmung ist selbstverständlich.
Total. Und das ist auch noch eine sehr für mich persönlich wichtige Beobachtung an mir gewesen, weil ich habe oft so die Diskussion, Leon, Augenringe, das ist so krass, wie viele Leute mir immer schreiben, boah, du hast so krasse Augenringe. Und dann könnte ich immer antworten, ja, ich war mal beim Hautarzt, ich habe da irgendwie zu wenig Fettgewebe unterm Auge. Es gibt Leute, die haben von Natur aus mehr Augenringe. Leute, ich schlafe, okay. Ich schlafe zwar manchmal wenig, aber so dann meine Eltern auch gerne so, ja, die haben es schon zurückgefahren, aber so, es gab Zeiten, da waren die sehr drastisch so mit, boah, Vorsicht und du machst zu viel und Junge, ne, nimm mal einen Gang raus und andere aus meinem Umfeld auch. Und ich bin sehr dankbar für dieses Korrektiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich dann immer mit meinem Vater auch mal das Gespräch, wo der gesagt hat, ja, aber wenn du das so gerne machst und wenn du dafür so brennst und wenn das so eine Leidenschaft ist, und ich muss ja auch für mich klar sagen, an den meisten Stellen fühlt es sich ja gar nicht an wie Arbeit. Überhaupt
ja,
nicht.
Ja, das ist ja, das ja, genau.
Dass ich dann sage, deswegen wollte ich es nochmal so beschreiben, wenn du dann auf der anderen Seite denkst, ich gehe von 9 to 5 zu einem Bürojob und mache den mit größter Leidenschaft und Freude, ist ja super, aber ich kenne auch Leute, die gehen von 9 to 5 zum Büro und denken sich mit so einem Counter quasi, wann ist Rente? Und das ist etwas, wo ich finde auch manchmal, dass er gegenhalten könnte, bei allem, was das Unternehmertum natürlich auch selbst und ständig bedeutet, hat es auch, finde ich, so viele tolle Sachen, so viele Selbstverwirklichungsmöglichkeiten, so viel auch Gestaltungsspielraum, ne? Das
Gestaltungsspielraum, was du sozusagen selber
wollte ich gerade sagen, diese Selbstbestimmtheit. Das ist doch das Schönste, was es gibt als jemand, der Unternehmer, Unternehmerin ist.
Ja, und Selbstwirksamkeit, ne? Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiges psychologisches Konstrukt, dass den Leuten das Gefühl, ich habe einen Effekt, ich mache was, ich kann was bewegen, total wichtig ist. Und das geht natürlich nicht nur als Unternehmer, das geht als Pflegerin, genauso wie im Kindergarten, genauso wie an der Tischler-Drechselbank. Aber für mich persönlich geht das vor allem auch im Unternehmertum und dieses Gefühl, ich kann was, ich habe eine Idee und ich habe dann ein Team um mich herum, die ja nicht alle selbstständig sind, aber die Teil dieser Unternehmung werden, das ist für mich das Allergeilste.
Und ich glaube, das muss man vermitteln. Also ich hatte ein ganz lustiges Erlebnis mal und das habe ich mir eigentlich echt vorgenommen, auch für meine Kinder. Da hat irgendwie habe ich jemanden kennengelernt, weil wir uns überlegt haben, ein Haus an der Ostsee zu kaufen als Firma für OMR. Und dann bin ich da hingefahren und der Typ, dem das damals gehörte, das war auch so ein Unternehmer, der schon, war so Ende 60, aber hatte noch relativ junge Kinder und das Haus hatte so einen Wasserzugang. Und wir hätten das so nutzen wollen, so für Seminare und solche ganzen Sachen. Naja, dann fand ich das ganz gut. Am Ende haben wir es dann nicht gemacht. Aber was der Typ mir dann erzählt hat, ist, dass er jetzt umzieht, dass er eigentlich schade findet, weil er fand es irgendwie ganz cool. Er hat jetzt im Sommer angefangen, mit seinem Sohn hier Unternehmertum zu lernen. Ich so, wie jetzt Unternehmertum lernen? Ja, hier wäre ja Wasserzugang. Und da könnte man jetzt irgendwie so ein Stand-Up-Paddling-Angebot hier aufziehen. Und das wollte er mit seinem Sohn gerne machen, damit sein Sohn lernt, der war, weiß ich nicht, 14, 15, wie das so funktioniert. Wie man jetzt hier so Sachen einkauft, wie man da so mit Kunden agiert und wie man dann da halt so Stand-Up-Paddle-Betrieb. Also für den Kleinkram, der hatte irgendwie über andere Sachen genug Geld. Aber der wollte das machen, um das so zu vermitteln. Und das fand ich irgendwie ganz inspirierend. Ich dachte, okay, so hätte ich auch mal Bock, irgendwas zu finden, was sei es irgendein kleines Business, wo man das so ein bisschen dran lernen kann, dass er irgendwie so
eine Schülerfirma.
Man als Vater jetzt nicht nur zum Sportplatz gemeinsam geht, sondern dass man vielleicht auch sowas, also das hat mich irgendwie gecatcht. Ja.
Was machst du denn, wenn deine beiden Zwillinge kommen und sagen, Papa, wir haben jetzt lange überlegt, Straßenverkehrsamt, Kennzeichenzulassung und wir freuen uns so auf die Rente?
Am Ende müssen sie natürlich glücklich werden.
Das müssen Eltern ja sagen, aber was würde so noch in dir passieren? Würdest du dir wünschen, dass deine Kinder Unternehmer werden?
Ich glaube, ich würde es ihnen eigentlich schon noch wünschen. Also ich glaube, das ist schon schon ein guter Entwurf. Weil man muss ja sagen, es gibt auch Schattenseiten. Ne? Also auch
total, ich keine da Frage.
Mein Vater irgendwie, der hat das auch sehr, sehr harte Zeiten erlebt. Sehr hartes. Und bis heute zum Teil irgendwie wirkt das nach, wenn man da halt keinen Erfolg hat. Und gerade wenn man dann halt irgendwie nicht jetzt irgendwie einen Investor hat, der sagt, okay, es hat schlecht gelaufen, sondern wenn man dann halt sein Leben lang Schulden, Privatinsolvenz, was da alles ist. Also das darf man jetzt auch nicht kleinreden. Ne? Das ist ja auch schon mit dabei. Aber ich glaube, wenn man das heute mit einem gewissen Know-how angeht, finde ich das, würde ich mich dafür sie freuen und auch finde ich es auch cool, dass sie es versuchen. Aber ja, also der Unternehmerbegriff ist ja auch wirklich weit. Also ich meine, auch Comedians sind ja irgendwo auch wir haben jetzt über Shirin David gesprochen, die ist ja auch Unternehmerin am Ende. Ne? Also wie sie sich das jetzt überlegt,
total,
wie sie sich als Marke aufbaut, das ist ja ein weites Feld. Und ich finde auch, man kann in Firmen in der richtigen Rolle auch sehr viel bewirken. Also das ist ja nun auch wirklich so. Das ist eine Wirksamkeit. Ich glaube, was ich denen wünschen würde, ist eine Wirksamkeit. Das ist wirklich das A und O. Wenn du was machst und was halt eine Wirksamkeit hat, das, glaube ich, erfüllt dich, ja.
Das war ein schöner Wunsch, so Richtung Weihnachten, oder?
Ja, aber ist ja klar, dass wir drei davon schwärmen, bei allem Realismus. Und auch bei mir gab es natürlich Tage und Wochen, wo ich nicht gut geschlafen habe. Jetzt speziell auch bei Investments außerhalb der Comedy. Aber
was hast du da so investiert?
Eigentlich von bis Immobilien. Ich habe mit einem Partner zusammen eine Immobilienfirma, wo wir eben auch gebaut haben und bauen. Jetzt nicht mehr so viel, ist natürlich klar aus bekannten Gründen. Aber dann habe ich im Investmentbereich einen sehr guten Partner, mit dem wir schon seit langem in alternative Energien investieren, Windkraft, Solar, Bio. Und ja, das sind auch Bereiche, die tierisch Spaß machen, wo man aber auch hier und da mal dachte, ui.
Lief ja jetzt nicht so gut in der letzten Zeit.
Welchen Bereich meinst du? Nein, ach, wir investieren schon mehr in Sachwerte, dass wir auch besser schlafen können. Und bei Windenergie hat sich das auch ausgezahlt.
Ihr Lieben, dann, was kriegt ihr denn zu Weihnachten? Letzte Frage.
Ich mag Weihnachten nicht besonders.
Nee, auch Atze. Aber,
ja. Nein, ich will nichts und ich schenke auch nichts.
Was klingt kriegst das du denn von den Zwillingen? Malen die noch Bilder, die an den Kühlschrank geklebt werden?
Ich hoffe es. Ja, irgendwie sowas. Also, aber jetzt, ich habe tendenziell auch jetzt irgendwie keine Wunschlisten.
Nö, eine schöne romantische Frage dann zum Schluss, da würde ich sagen, ihr Lieben.
Schön, dass wir hier waren. Ihr wisst doch nicht mal, was ihr euch wünscht. so Typen wie wir, die sind schlecht zu beschenken. Was du haben willst, das kaufst du dir und den Rest sagst du, oh ja. Ne? Und die Flasche Wein, die da zum Geburtstag kommt, die macht die Runde. Und ist in einem Jahr wieder bei dir.
Danke, dass du da warst, Philipp. Danke,
dass ihr da
wart. Ja, wir haben jetzt eine Kollaboration.
Ja, genau. Danke euch fürs Kommen. Ich würde sagen, ciao, ciao.
Ja, tschüss. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Wir sind sehr gespannt, ihr Lieben, alle da draußen, die ihr uns zugehört habt bis hierhin. Wie euch das gefallen hat, schreibt uns unbedingt. Ihr wisst, post@leonwinscheid.de. Ansonsten kriegt ihr uns über unsere Insta-Accounts und da Atze und ich auf Tour sind. Ihr könnt uns immer auch gerne da in Anführungsstrichen live dann treffen. Ich bin zumindest immer nach der Show am Büchertisch. Mhm. Atze, du eigentlich auch? Sieht man dich nach der Show zum Teil, ne?
Weniger, kommt selten vor. Weniger. Aber okay. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du.
Ja. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr mich dann auch ganz in echt und live anquatscht. Und das passiert auch sehr oft, dass mir Leute dann was zum Podcast sagen, was das mit euch gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, was euch gefallen hat, was nicht. Zu der Folge jedenfalls freuen wir uns riesig über Feedback von euch. Ich möchte euch jetzt ganz mit Nachdruck ans Herz legen. Die Folge mit Shirin David vom OMR-Podcast mit Philipp, den wir ja gerade kennengelernt haben.
Ja, ganz genau.
Ich bin da jetzt bei, ich glaube, 25 Minuten oder sowas und es ist schon so geil, das höre ich gleich zu Ende. Die andere Folge mit Dieter Bohlen kann ich gerade dann empfehlen, wenn ihr da sitzt und ihr sagt, Moment mal, Dieter Bohlen, da bin ich aber nur bedingt im Fanclub.
Ja, aber wirklich.
Und ich fand das so, aber ganz gerade im Kontrast auch zu Shirin David,
ja,
total geile Kombi. Vielleicht, wenn ihr da reinstarten wollt, ich würde euch diese beiden Folgen mal ans Herzchen legen. Atze, hast du auch noch eine?
Ja, mit Shirin David, die würde ich empfehlen, allein weil diese Frau wirklich, wirklich interessant ist und halt unglaublich viele Facetten hat. Und mich hat in letzter Zeit bei OMR richtig interessiert, Dieter Müller, das ist der Gründer von Motel One. Und auch für Leute.
Haben wir da eigentlich schon mal Werbung für gemacht?
Für Motel One? Ich glaube ja.
Ja.
Aber nach dem Podcast mit ihm, nach dem Interview mit ihm, ist man noch größerer Fan und weiß danach alles über deutsche Hotellerie, also kann ich auch empfehlen. Und Philipp Westermeier, muss man dazu sagen, das haben wir noch nicht gesagt, ist einer der nettesten Menschen dieses Planeten.
So. Atze, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mich schon auf nächste Woche vorbereiten. Da wird es hier wieder die gewohnte Vollladung Psychologie geben. Heute gab es etwas mehr Unternehmertum. Wir hoffen, es hat euch abgeholt. Und ich sende Küsse an dich. Wünsche weiter viel Erfolg bei den Nochsins Previews. Bald geht die echte Tour los. Eine schöne Rest-Adventszeit und ihr Liebe alle da draußen, wenn ihr uns live sehen wollt. Wir werden ja nicht müde, das zu betonen, weil wir, glaube ich, beide das mit am liebsten machen, auf Bühnen vor euch zu stehen. Holt euch Karten, gute Gefühle Tour, der Erlöser nächstes Jahr. Betreutes Fühlen im Prinzip, wie würde man das jetzt nennen? Wir sind aufgesplittet und doch im Geiste vereint.
Das ist schön, die Zweifaltigkeit und heute eben die Dreifaltigkeit. Ja.
Tschüss, Atze.
Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.